Max, wir müssen reden.
Du musst, weißt du, musst nicht auf zwei die Flasche öffnen, sondern nach eins, weil erst dann habe ich den Record-Button gedrückt.
Du hast schon nicht auf Record gedrückt?
Nee, du hast die Flasche aufgemacht und dann habe ich auf Record gedrückt, mach schnell. Weil ich habe gesagt, 3, 2, dann hast du die Flasche direkt aufgemacht, Ole.
Ja, na gut, okay. Ist egal. Ich finde,
das, wo ich hier extra Aufnahme-Equipment, nämlich einen Flaschenöffner.
Ich finde, wir müssen auch, ich bemühe mich auch mal ein bisschen Variation reinzubringen.
Ach so, das war Absicht.
Und da kann ja auch mal so ein missglückter, also das missglückte WMR an Moderationen sind ja auch unser Stil, das gehört ja auch irgendwie dazu.
Wir hatten ein Sound-Design-Team, 2 Wochen dran gesessen, nur an diesem nicht vorhandenen Biersound.
Genau. Oh. Ich trinke jetzt übrigens Gösser.
Das ist so Alster oder Radler, je nachdem. Aber ich finde, das schmeckt.
Und mit Zitronenlimonade.
Ich finde nur selbstgemachtes Alster schmeckt so richtig gut. Das hier schmeckt so ein bisschen. Ich mag die nicht.
Ich mag die Gösser ganz gerne. Also, es ist mein Lieblingsradler, muss ich sagen. Ja. Oder Alster oder wie auch immer. Weil es, es ist ganz spritzig. Das ist halt so richtig schön zitronenlimonadig, richtig spritzig, frisch irgendwie.
Ich finde, es schmeckt zu künstlich und ein bisschen zu süß. Aber egal. Ich trinke es jetzt trotzdem.
Ja, gut.
Ja.
Genau, es ist sehr warm in Berlin, deswegen, wir sitzen wieder bei Max auf der Couch und wir haben uns mal so richtig hingesetzt und haben uns Themen überlegt, mindestens die letzten 25 Sekunden.
Ja, oder? Ach komm, das waren schon 30.
30 Sekunden lang?
Stimmt.
Also wir hatten sozusagen eine 30-sekündige Themenkonferenz. Und Max hat als erstes Thema vorgeschlagen WWDC. Das war auch das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, ne? Nämlich bei Next Big Thing haben wir uns die Keynote angeschaut. Evenly, meine ich. Ich bin jetzt irgendwie im falschen Jahrhundert. Evenly haben wir uns die Keynote angeschaut. Genau, WWDC. Ja, also ich als, sag ich mal, der nicht so tief drinsteckende Nicht-Entwickler von Mac und iOS und so weiter.
USI.
Mein Eindruck war, das ist ganz, also ich fand den ganz spannend eigentlich, also vergleichsweise. Die davor, die war ja das Grauenhafte, das war ja die gesamte, nur mit diesen Diensten, die sie da, mit diesen Services,
ja, das war,
die
das
sie
war da ja, machen. Das war ja auch keine DubDubDC.
Das war keine DubDubDC, das war die letzte Keynote. Letzte Keynote halt.
User TV Plus und Apple TV Plus und Zeitschriften und die Karte und weiß was, die Services vorgestellt haben.
Und diesmal war es halt, natürlich war es halt erstmal interessant, diese ganzen verschiedenen neuen Betriebssysteme, die Transition des iPad OS, also das fand ich jetzt spannend, das war, glaube ich, ein großes Ding. Ich fand, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, was ich am spannendsten fand, war tatsächlich der OAuth-Login dabei, den sie jetzt einbauen wollen in ihre Geräte, dass halt die Dienste, die ein Login über Facebook oder Google anbieten, halt jetzt auch
den
über
Apple
Login anbieten müssen.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr spannend und das fände ich jetzt interessant. Und dann nochmal einmal kurz gerantet, weil, was heißt gerantet? Also am Ende kam natürlich dieser Bolide von Mac Pro, den sie da vorgestellt haben.
Ja.
Ich fand das wirklich albern. Ich verstehe schon, was die Funktion davon ist. Also ich glaube nicht, dass sie damit Geld verdienen oder dass sie irgendwie.
Ich glaube, damit verdienen sie gutes Geld.
Ja, also ich glaube nicht, dass es so einen großen Absatzmarkt hat und dass es irgendwie eine relevante Hausnummer wird. Ich glaube, es ist eher, sowas bauen die halt eher, um halt eine gute Erzählung zu haben über ihre Firma, die halt immer so ein bisschen zu Apple dazugehört.
Ja.
Dieses Premium Flair halt zu haben und halt einfach irgendwie ein, keine Ahnung, 30.000 Euro Workstation irgendwie im Programm zu haben.
Gibt den schon, also den Fuß, den Monitorständer kriegst du ja schon für $1,000.
Ja, für $1,000 Monitorständer ist halt echt, also das ist einfach durch. Naja, auf jeden Fall, also das ist für die, glaube ich, irgendwie halt so aus so einem Marketing-Sense heraus, glaube ich, wichtig. Weil, Und da fand ich interessant, ich habe nämlich ziemlich direkt danach mit einem Kumpel von mir drüber geredet, Marte, der selber eine Firma für Motion Graphics hat.
Ja.
Für den ich jetzt erstmal so.
Der klingt so, als ob der diese Kiste brauchen könnte.
Apple kommt ihm nicht mehr ins Haus. Und das liegt daran, ich kann das nur so weitergeben, wie er es mir erzählt hat, dass die halt tatsächlich aufgehört haben, Nvidia
Grafikkarten
zu unterstützen überhaupt.
Zu
unterstützen.
Ah, krass. Ja, das hat auch jemand, wieso mit dem Zweitbesten zufrieden geben, wenn er die, also das ist halt, warum mit einer
Radeon
ATI-Grafikkarte, die halt nicht so gut sind wie die anderen Grafikkarten, keine Ahnung, was für eine politische Entscheidung dafür den Grund liefert, keine Ahnung, aber
Vor allem, sie blockieren ja richtig Nvidia. Also
okay.
Es ist nicht nur so, dass sie halt sozusagen jetzt Radeon verbauen, sondern sie Nvidia kriegt ja gar keine Entwicklerlizenz mehr für das Betriebssystem.
Okay.
Das ist, was ich gehört habe. Aber
davon habe ich nichts gehört. Also ich kann mir vorstellen, ich habe keine Ahnung, warum die das so machen.
Keine Entwicklerlizenz, sondern glaube ich so ein Signaturdings für die Treiber halt, ne? Diese Signatur.
Wenn sie das haben wollen und nicht kriegen, dann wäre das ein Fall für Antitrust hier mit Monopolstellung und was da drauf.
Für auch eine ganze Menge Leute, die sich echt aufregen, so.
Also höre ich jetzt gerade zum ersten Mal, kann ich überhaupt nicht zu sagen. Würde ich jetzt, also nie was in der Richtung gehört.
Ja.
Was jetzt meine Erklärung wäre, dass Nvidia einfach sagt, Apple ist uns halt nicht wichtig genug und dass sie vielleicht irgendwie keine Unterstützung für Metal haben und darauf auch keinen Bock haben oder irgendwie sowas und halt sagen, ja, mach doch CUDA oder wie auch immer das heißt da von Nvidia, das entsprechende System. Und also Metal ist quasi die hardware-nahe 3D-Schnittstelle von Apple. Ich glaube, die ist auch ganz gut. Also ich habe jetzt kein gutes Bild von der, aber ich glaube, die ist auch ganz okay. Aber ja, habe ich vorher noch nicht gehört, dass sie nicht dürfen sozusagen. Aber dieser Mac Pro, der ist auch für mich eine total egale Kiste. Also der ist einfach absurd teuer. Ich werde mir den definitiv nicht holen.
Geschenkt würde ich ihn schon nehmen, ne? Also so ist das nicht.
Hörer, ich nicht.
Falls ihr irgendwie
schenkt den Michi. Ich will nicht mal geschenkt.
Wenn ihr 20.000 Euro über habt, so, das Ding steht vor der Tür. Ich würde mich jetzt nicht herablassen, ihn wegzuschicken. So, ich würde, glaube ich, den schon auch erstmal nutzen. Ja.
Okay. Ja, ja. Ja, also klar, aber es ist nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Es ist, was ich mir halt gewünscht hätte, wäre.
Oder ich mache eine Vitrine bei mir im Haus, ja, und tue da nur den Monitorfuß rein. Also eine Vitrine. Und stell den dann aus und sage so.
Den Rechner, den nimmst du zum Käseraspeln. Das fand ich ja so.
Als Nudelsieb.
Das finde ich ja so irre, dass der Alte hatte ja schon den Spitznamen Cheese Grater, also der Mülleimer Mac Pro, sondern halt der davor, weil der ja auch schon so ein geriffeltes Ding hatte. Und das Ding sieht ja wirklich mal 1:1. Ich habe das Bild Diana gezeigt, so quasi wieder da mit dem Henkel und so. Das sieht ja wirklich aus wie so eine Käsereibe. Und sie hat auch am Anfang hieß das für einen Witz. Da dachte so, ist das ein Scherz? Nee, da hat wirklich offensichtlich jemand, they wanted a cheese grater, so they get a cheese grater. Ja, da. Und merkwürdig.
Das war mein Take jetzt.
Das war dein Take.
Ja.
Na, den für mich persönlich mit Abstand, also die beiden spannendsten Sachen, hast du jetzt nicht mal erwähnt.
Okay, sorry.
Ich fand, es war mit Abstand die beste WWDC seit Jahren. Das ist so als Entwickler. Hat das für mich, das eine ist Swift UI, das ist jetzt, dass man, also Apple hat halt auf dem Mac haben sie AppKit, was schon uralt ist, aber eigentlich schon durchaus gar nicht, also besser als viele andere Sachen, die da draußen sind nach wie vor, aber halt auch schon ziemlich in die Jahre gekommen ist und daraufhin haben sie irgendwann mal ein modernes AppKit gebaut, das war UIKit, das ist das, was auf dem iPhone läuft und auf dem iPad. Das ist aber auch schon ganz schön in die Jahre gekommen. Und das war halt so, als das iPhone neu rauskam, da war das diese, für das iPhone entwickeln zu können, das war schon dadurch cool, weil du halt dieses geile Framework hattest, was tolle Animationen konnte und sowas. Und UI-Kit war echt geil. Und im Laufe der letzten Jahre ist aber eine Menge passiert. Und die Leute haben anders angefangen zu programmieren. Das heißt, gerade durch React, das ist jetzt von Facebook, so ein Web-Framework, was halt am Anfang alle für eine ziemlich bekloppte Idee hielten oder relativ viele Leute, weil das hat so mit allem gebrochen, mit jedem Paradigma, was man sich vorstellen kann, und hat sowas gebaut, was halt, was macht ihr für eine Scheiße? Das kann doch nicht funktionieren. Und es hat funktioniert und es hat sogar sehr gut funktioniert, und das ist, und dieses Paradigma, was komplett weit weg von dem ist, was UIKit jemals war und sowas, das hat Apple jetzt quasi so nach dem gleichen Prinzip Swift UI gebaut.
Also sie haben jetzt sozusagen React für iOS noch?
Ja? So eine Art, ja. Also bei der klassischen, bei UIKit und bei den meisten klassischen Frameworks ist es halt so, da ist das objektorientiert. Du legst halt, wenn du einen Button haben willst, dann legst du dir ein Button-Objekt an, und dann kriegt das einen Titel, der draufsteht, und es kriegt eine Aktion, die ausgelöst wird, wenn man draufklickt, und es kriegt ein Frame oder ein Rect, also kriegt halt Koordinaten auf dem Bildschirm, hier hast du bitte zu erscheinen, und dann erscheint er, und dann fügst du es in die Hierarchie ein, und dann ist er da. Und wenn du irgendwie 5 Sekunden später sagst, so, jetzt soll der Button aber bitte 5 Pixel weiter nach unten, dann nimmst du dieses Button-Objekt und schiebst es 5 Pixel weiter nach unten. Und was React halt gemacht hat, ist der sogenannte deklarative Ansatz. Das heißt, du sagst, du nimmst deine Eingangsdaten, die du hast, dein State, und sagst, okay, für den State baue ich jetzt eine UI. Und zwar so ein bisschen so wie HTML. So, oben definiere Button, und darunter ist TextView, und da ist das und das, und der Button ist bei der und der Höhe, und so definiert das dann. Und dann wird das auf dem Bildschirm gemalt. Und wenn sich der State ändert, also wenn sich deine Daten ändert, dann fängt dieser ganze Prozess von vorne an. Dann gehst du hin und sagst, okay, Button, diesmal ist der Button 5 Pixel weiter unten. Das weißt du aber gar nicht.
Aber du kannst den schon sozusagen, die einmal gemalten Dinge kannst du dann schon irgendwie in die nächste State mit rein. Nein. Machst du das dann mal Copy-Paste dann oder was oder wie?
Das machst nicht du. Hm. Sondern für dich als Programmierer ist es so, als ob du jedes Mal bei Null anfängst.
Du musst sozusagen jeden State musst du wieder komplett neu bauen.
Nicht du musst, sondern du kannst, du darfst.
Du kannst, okay.
Also nee, du musst auch, aber das ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Mhm. Das kann ich auch gleich gerne erklären, warum. Und hintenrum macht halt App, also in dem Fall, also bei React macht das dann halt React und bei SwiftUI macht das dann SwiftUI, nehmen die dann halt bestehende Komponenten und intern nehmen sie dann doch halt einen Button und schieben die dann an die richtige Stelle. Aber das kriegst du als Entwickler gar nicht mit. Für dich ist es jedes Mal, du kriegst mit jedem Mal Zeichnen, kriegst du einen komplett freshen Canvas, der bei Null anfängt, und zeichnest den neu, und um den ganzen Rest kümmert sich SwiftUI. SwiftUI macht das Ganze, weil es ist eigentlich, also das war damals auch bei React so die große Kritik, das ist ja unfassbar langsam. Und ja, wenn man es so ganz naiv angehen würde, wäre es definitiv unfassbar langsam, aber Facebook hat da einige clevere Trickzüge gemacht, um das trotzdem schnell hinzukriegen, und Apple macht jetzt.
Also React ist eine JS-Geschichte, ne?
JavaScript, genau.
Ne? Okay.
Und React hat auch, es gibt halt React Native. Damit kannst du halt nach dem gleichen Prinzip Apps für iOS und Android bauen. Das sind dann native Apps, die aber trotzdem nach dem gleichen Prinzip gebaut werden. Und dann gibt es React VR. Das ist halt React für VR-Anwendungen und so weiter. Also Facebook überträgt das gerade auf alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Also das ist Facebooks interne Schiene ist halt React. Wir bilden keine JavaScript-Developer oder PHP-Developer aus, wir bilden React-Developer aus. Und das klingt jetzt erstmal alles total dämlich, aber das Praktische ist, dass du halt als Entwickler, du musst halt, viele Fehler entstehen halt dadurch, also nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei diesem Button-Beispiel, dass du, dann schiebe ich den jetzt um 5 Pixel nach unten. Was ist der denn, wenn du versehentlich, nehmen wir mal an, jedes Mal, wenn du klickst oder wenn du den Button klickst, soll er 5 Pixel nach unten steigen und dann eine halbe Sekunde später geht er wieder 5 Pixel nach oben. Und nehmen wir mal an, du sagst jetzt, du klickst jetzt zweimal kurz hintereinander und die halbe Sekunde ist noch nicht rum und der darum springt da zweimal nach unten und springt dann vielleicht nicht wieder an die richtige Stelle zurück. Du musst halt von jedem Zustand in jeden Zustand kommen.
Mhm.
Und das wird sehr schnell sehr, sehr haarig. Und sehr, sehr anstrengend und macht Code unübersichtlich und du hast 3000 Ausnahmefälle und sowas. Und einen wesentlichen Teil meiner Arbeit, die ich so mache, ist einfach nur dafür sorgen, dass dieser State halbwegs konsistent bleibt. Also, dass weiterhin deine Daten, also deine UI dem entspricht, was deine Daten sagen. Und gibt es tausende Ansätze für eben. Und dieser React-Ansatz, der macht das komplett obsolet. Weil du bist halt, also es gibt halt irgendwo, stellt Swift UI, sagt, deine Daten haben sich verändert. Dann muss ich wohl alles neu zeichnen. Und dann fängst du jedes Mal bei Null an, sodass du gar nicht in die Verlegenheit kommen kannst, irgendwie von einem falschen vorherigen Zustand auf den jetzigen Zustand zu übertragen.
Aber jetzt ganz kurz zu Verständnis für mich. Also eine App kann ja aber nun echt unglaublich viele States haben. Gib mir dann sozusagen das Framework alle States, die möglich sind, sozusagen vor und fordert mich auf, die alle zu malen?
Nee, du kannst ja mit if then else da drin arbeiten, Views. Also du sagst dann halt, wenn der Button wenn ich im Edit-Mode bin, dann zeige hier den Löschen-Button an. Wenn ich nicht im Edit-Modus bin, dann zeige keinen Löschen-Button an. Oder beziehungsweise dann, wo man bisher halt gesagt habe, verstecke den Löschen-Button, erstelle den Löschen-Button oder mach ihn sichtbar, unsichtbar, sagst du halt jetzt, mach einen Löschen-Button oder mach keinen Löschen-Button. Also du musst nicht jeden denkbaren Zustand irgendwie abbilden. Aber was halt das Besondere ist, du weißt halt nicht, wie sah der vorherige Zustand aus. Und darum, du kümmerst dich um deinen aktuellen Zustand.
Genau, du musst ja nicht fragen, wo komme ich gerade her, sondern du kannst immer sagen, so, ich bin jetzt in dem Zustand und alles andere ist mir egal.
Genau. Und du könntest auch zum Beispiel so eine Sachen machen, wie wenn irgendwas schief geht, wenn die Grafik falsch aussieht, serialisierst du den aktuellen Zustand, packst den in der Datei, dann kann der Entwickler den auspacken und kann exakt den gleichen Zustand wieder haben, den auch der User da hat. Also es ist nicht irgendwie so, wie sind wir denn da hingekommen? Weil wir sind nicht dahin gekommen. Wir haben da frisch angefangen.
Okay.
Du kannst zum Testen, ist das natürlich gigantisch. Du kannst irgendwie deine Testroutinen schreiben, weil du musst nicht irgendwie, wie bisher bei irgendwelchen UI-Testern, klicke da hin und tapp da, ne, sondern so, das sind meine Eingangsdaten, das erwarte ich als Ausgang. Fertig. Und wofür sie es auch nehmen, ist halt in Xcode, also da ist halt, das ist halt sowas, was in überhaupt in der Webentwicklung, da ist, wo die Webentwicklung nativer Entwicklung so Lichtjahre voraus ist. Lichtjahre ist wirklich, wenn du eine iOS-App baust, so im klassischen Zustand, dann sitzt du an deinem Code, dann änderst du den, dann speicherst du die Datei, dann sagst du, bitte run, also jetzt laufen lassen, dann startet der Compiler, kompiliert deinen Code, installiert den Code auf dem simulierten oder echten Gerät, startet die App und dann musst du dich bis zu dem View durchklicken, wo du gerade dran arbeitest und dann kannst du sehen, noch 3 Pixel nach unten. Und so Webentwicklung hat halt schon lange Hot Reloading. Das heißt, du hast ein Browserfenster offen, du hast deinen Editor offen und sobald du im Editor Apfel S drückst, macht der Browser einen automatischen Reload und dann halt mit diesem React, dass die immer über den State Bescheid wissen, stellen sie exakt den Zustand wieder her, so, okay, so sieht deine Seite jetzt übrigens mit dem aktualisierten Zustand aus. Und das kriegt Xcode jetzt auch.
Das heißt also sehr viel Zeit sparen da
beim
Testen.
Das wird unfassbar viel Zeit sparen. Und auch das, also wirklich Sachen, die bisher locker 30 Sekunden bis eine Minute gebraucht haben, jede Iteration, werden plötzlich hoffentlich unter einer Sekunde Bereich sich plötzlich abspielen. Also die sind teilweise so schnell, dass du in Xcode mal gucken, ob sie das durchbehalten, aber du musst nicht mal Apfel S drücken. Du musst die Datei nicht mal mehr sichern, damit sie aktualisiert wird, sondern sie aktualisieren sie, während du tippst quasi. Das ist im Augenblick noch weit davon entfernt, also gerade hier auf meinem lahmen MacBook Air, weit davon entfernt, wirklich schnell zu sein. Also da muss noch einiges passieren. Aber es ist trotzdem schon mal ein großer Unterschied zu dem, was es vorher war. Und ich bin das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit wieder begeistert darüber, mal wieder eine UI für iOS bauen zu können. Weil bisher war das echt ein nerviger und langweiliger Prozess. Und jetzt erstmal hat man natürlich was Neues, aber man hat auch wieder ein effizientes Tool, was dem Ganzen angemessen ist.
Cool, das habe ich jetzt schon mal cool verstanden. Und was ist die zweite Sache, dass die da gemacht haben?
Das
du spannend fandest.
Das heißt jetzt nicht mehr Marzipan. Das ist halt.
Das ist natürlich wichtig, ja.
iPad-Apps, also das haben sie, Catalyst heißt das jetzt, glaube ich, ist jetzt der offizielle Name. Das ist iPad-Apps auf den Mac bringen.
Ach ja.
Also das heißt, dass man. Das ist sehr lustig. So, Swift UI ist neues Apple. Catalyst ist altes Apple. Das ist wirklich, also so, das kriegt man ja im Ganzen ja, also man, das ist ja, man hat ja von außen öfters mal das Gefühl, dass so Firmen, so wie Apple oder Facebook oder Google, dass die irgendwie eine gigantische Planung hätten und das ist unser Masterplan und da soll's hingehen und jetzt machen wir alles drauf, dass es da hingeht. Aber oft genug ist es halt einfach so, dass unfassbar viel von Eigeninitiative von einzelnen Leuten basiert, die halt einfach gute Ideen haben und dann hoffentlich an den Strukturen vorbei ihre Sachen machen können und dabei gute Sachen abliefern können. Und Swift UI ist definitiv da auf der neuen Seite. Das ist halt ein Ansatz, der definitiv auch innerhalb von Apple massiv umstritten war. So, kann man das überhaupt? Kann man damit vernünftige UIs bauen? Kann man damit komplexe UIs bauen? Geht das? Ist das jemals schnell genug zu kriegen? Ist das gut genug? Ist das? Und auch natürlich philosophische Fragen. Für Entwickler philosophieren hier gerne rum. Und das ist quasi, würde ich sagen, das neue Apple. Und das alte Apple ist halt, okay, wir bauen jetzt mal in macOS einen iOS Simulator ein und auf dem iOS Simulator lassen wir dann iPad Apps halt auch auf dem Mac laufen. Und das ist das andere Ding, was sie halt machen, dass du halt deine iPad-Apps, was halt, dass du die relativ, also sie haben es schön mit einer Checkbox, oder dass du einfach nur im Xcode nur die Mac-Checkbox anklicken musst und schon läuft dein Projekt auch auf dem Mac. Ganz so trivial ist es dann natürlich nicht, aber es ist relativ einfach, eine iPad-App auf dem Mac zu bringen. Und das ist insofern ganz cool, weil es, glaube ich, sowohl für den Mac als auch fürs iPad eine Belebung bringen könnte.
Es gibt ja schon eine Menge iPad-Apps, die Sinn machen auf dem.
Genau, es gibt relativ viele. Also Slack würde mir jetzt als leidenden Büroarbeiter, der im Augenblick mit dieser furchtbaren Slack-Item-Anwendung arbeiten muss. Facebook Messenger wäre natürlich toll, wenn der endlich mal auf dem Mac kommen würde. Gibt tausende Anwendungen, die einfach Sinn machen würden, die auf dem Mac laufen zu lassen. Und umgekehrt glaube ich genauso, dass es auch wenn.
Geht das auch, also dass man normale Mac OS X Programme auf.
Nee, das geht nicht. Aber ich meinte umgekehrt, wenn die Entwickler dann erstmal ihre iPad Apps auf dem Mac portiert haben und hoffentlich eine deutlich größere Userbasis dadurch finden, dann lohnt sich das auch in vernünftige iPad Apps zu investieren. Weil auch iPad-Apps sind ja so ein bisschen.
iPad ist ein bisschen, ne, irgendwie so als Plattform hat das so ein bisschen stiefmütterlich.
Das wird sehr stiefmütterlich behandelt. Das ja. ist
alle entwickeln für iPhone oder für Mac OS X und iPad.
Aber und ja, fürs
eigentlich schon, ja.
Fürs iPad, es ist immer noch besser, als man glaubt. Also ich habe ja ein iPad und ich mache relativ viel darauf und es gibt doch sehr, sehr viele Anwendungen dafür und auch gute und so und die sich auch echt Mühe geben. Aber es könnte so viel besser sein, ohne Frage. Und das ist halt, und das iPad leidet auch darunter, weil ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, die Hardware ist ja wirklich mittlerweile rasend schnell und auch wirklich gut, so dieses iPad. Das ist ja auch sauteuer, also wenn man die Luxusversion davon hat, dann kostet sie ja auch 1,5 oder irgendwie sowas. Das große Pro mit voller Ausstattung und Stift und allem, pipapo, und Tastaturcover. Das
was gibt es denn eigentlich? Das Pro, ne? Das große Pro, ne?
Und das ist auch ein Gerät, was man übrigens, ich sehe ja jetzt in meinem Berufsumfeld öfters mal irgendwelche CEOs von irgendwelchen Firmen oder irgendwelche Vorstandsvorsitzende. Und das aktuelle iPad Pro ist definitiv so ein Executive Device. Damit rennen die alle gerade rum. Ich weiß nicht, ob sie es mit dem alten iPad auch benommen haben. Ich bezweifle das. Aber alle rennen, jeder, der irgendwie in der Management-Ebene weiter oben ist, rennt die ganze Zeit mit so einem iPad rum. Und nicht mehr manchmal dann noch ein MacBook dazu, aber meistens dann halt nur das iPad. Und das ist so irgendwie gerade so der neue Stolz, dass man irgendwie einen Job hat, wo man nur das iPad braucht. Oder ich weiß nicht. Also so, das hebt gerade gut ab, glaube ich, in dem Bereich. Und insofern besteht jetzt vielleicht mal die Chance, dass es tatsächlich ernst zu nehmen wird.
Kann ich ja nochmal ganz kurz ausführen, warum ich tatsächlich diesen Blog. Okay, interessant. Gut, dann kann ich ja nochmal ganz kurz ausführen, warum ich tatsächlich diesen Apple-Login so spannend finde. Also es haben da sich natürlich erstmal, das ist natürlich Teil dieses Narrativs, dass Apple versucht, über sich zu erzählen, dass es halt das große Privacy-Ding ist, ne? Und das ist ja auch richtig. Also Logins, die man meistens so über Facebook oder Google machen haben, geben natürlich wiederum Google und Facebook die Möglichkeit halt sozusagen Zugriff über auf Nutzungsprofile über ihre Plattform hinaus zu bekommen. Und insofern kann man das irgendwie doof finden und dann sagen, ja, also ich mache das jetzt alles über Apple. Und Apple verspricht dabei halt sozusagen da halt eben keine, das nicht für Nutzungsprofile und so weiter und so fort auszunutzen. Und gleichzeitig bindet es halt nicht an einen externen Service, also nicht nur an einen externen Service, sondern in erster Linie an
das Gerät. Das macht total Sinn. Ja, also warum das nicht schon länger auch, so war, ist
ja, glaube ich, so die Philosophie halt Sinn macht, dass du halt irgendwie dann deine Identität halt mit deinem Gerät verknüpfst und nicht mit,
ja, aber du musst halt immer noch jedes Mal
im Endeffekt ist es ja,
anmelden, ja beziehungsweise der, musst du einen Account Passwort, erstellen quasi und
einmal, ja. Schon, aber anders, ja.
Ja.
Genau, ja, ja. Deswegen macht das halt sozusagen aus User-Sicht total wissig. Aber ich glaube tatsächlich, dass einer der Gründe, warum sie es machen, ein anderer ist. Und das ist natürlich halt, das ist halt, weil sich Apple zunehmend innerhalb eines, ich nenne es mal Plattformkriegs befindet, ja, also mit Facebook und Google. Und das geht ja nicht nur rhetorisch, sondern schon seit einigen Monaten so, dass halt irgendwie da immer hin und her geschossen wird, ja, irgendwie, was das Zeug hält und sich halt versucht abzugrenzen wird und so weiter. Sondern ich glaube, es liegt halt auch einfach daran, dass diese Plattformen alle mehr oder weniger im Vertikalen immer weiter expandieren. Das heißt, immer mehr Dienste, immer mehr Bereiche des Digitalen sozusagen für sich versuchen zu okkupieren und damit auch immer mehr Reibungspunkte zwischeneinander passieren. Ja, also.
Ja. Yeah.
Ne, also alleine, ich meine, dass Google halt irgendwann angefangen hat, irgendwie einen eigenen Browser zu entwickeln, ein eigenes mobiles Betriebssystem, halt dann im Mobile-Markt mitmacht und so weiter und so fort, wo dann halt irgendwie Apple halt ein direkter Konkurrent zu Apple ist. Auch Facebook geht halt zunehmend in den Hardware-Markt, jetzt wenn es zum Beispiel im VR geht, du prediktest ja schon seit einiger Zeit, dass das auch für Apple interessant sein wird, irgendwie in den VR-Markt zu gehen. Und das heißt also mit anderen Worten, es gibt ganz, ganz viele potenzielle und aktuelle Reibungspunkte zwischen diesen Plattformen, die sich halt sozusagen als Ökosystem immer weiter sozusagen in Konkurrenz zueinander stehen. Und da ist es natürlich total wichtig, sich zu differenzieren in Form einer Philosophie auch sozusagen, was dann eben Apple dann immer macht, zu sagen, ja guckt mal, Google und Facebook, die sind halt diese großen bösen Datenmonster und wir sind die große Privacy Company und deswegen zwingen wir alle Entwickler, die halt sozusagen Apple und Google oder Facebook Login zu machen, auch ein Apple Login zu machen auf unseren Geräten. Und ich glaube, darum geht es. Also, dass halt tatsächlich sozusagen dort versucht wird, sukzessive die anderen Plattformen auch abzuschneiden von ihren Tentakeln, sage ich mal. Ja, also es geht ja darum, eben zum Beispiel bei Facebook oder bei Google halt eben sozusagen aus ihrem eigenen Ökosystem herauszureichen und sozusagen Grundlage für ein größeres Ökosystem zu werden. Ja, also wenn es zum Beispiel so Sachen geht. Und ich glaube, dass halt Apple da halt auch ein ganz, ganz konkretes Interesse daran hat.
Das ist genau dieses, was ich vorhin meinte, das ist so, wo man dann immer sagt, diese großen Firmen, die haben irgendwie diese große Vision dahinter und die Marschrichtung. Ich glaube, dass es, jemand hat mir neulich gesagt, wenn Leute draußen glauben, dass Apple irgendwie eine große Strategie hat, dann war es im Zweifelsfall immer Zufall. Oder Glück. Und also zum einen, dieser Button macht einfach Sinn. Das ist, dass der nicht schon ewig da war, ist eigentlich die größere Überraschung. Insbesondere, weil Apple ja gerade auch 48.000 Services gelauncht hat und kann ja nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich das erste Mal die Apple TV Plus App aufmache und mich da einloggen will, dass ich dann erstmal meinen Username und mein Passwort eingeben muss, der in meinem Keychain Manager eh schon vorhanden ist. Also das ist, dass man da noch einen Username und ein Passwort braucht, das ist ja totaler Blödsinn. Also
für ihr eigene Logins ist ja klar, ne? Also das ist so
was anderes. Aber bisher hatten sie ja nicht mal das. Bisher hatte Game Center sein eigenes und App Store hatte sein eigenes und alles hatte, Apple Music hat alles hatte sein eigenes. Du konntest auch sogar
über die iCloud, dachte ich, über den iCloud Login.
Du kannst überall unterschiedliche Username und Passwort verwenden. Der fragt jedes Mal noch, also der fragt beim ersten Mal natürlich, also wenn du es erstmal öffnest. Und ich habe ja so regelmäßig auch beim App Store habe ich ja auch mehrere Accounts, noch einen amerikanischen und einen deutschen und so. Und da logge ich mich dann auch mal aus und logge mich mit dem anderen aus. Du kannst da unterschiedliche Passwörter haben. Ist halt irgendwie, also eines der wenigen unsicheren Passwörter, die ich noch habe, ist meine Apple ID. Also ist auch nicht so unsicher, ist immer ein Passwort, das jemand
der einen Stelle verwendet. Habt ihr das gehört? Ja, also Max Apple ID ist vulnerable. Ich würde sagen, wir loben jetzt einen Hackerwettbewerb aus und mal gucken, weil als erstes dann.
Ich habe Two-Factor-Authentification immerhin. Aber weil man das halt relativ häufig nochmal eintippen muss. Und während man jedes andere Passwort schon lange im Keychain oder im Passwortmanager drin hat, aber das ist halt immer über so einen Dialog gewesen. Also es macht definitiv einfach Sinn, warum muss ich dieses dämliche Passwort ständig eingeben? Du hast gerade mein Gesicht gescannt, biometrisch. Es gibt keinen Grund jetzt noch, bist du es wirklich? Zu fragen. Und wenn, dann könnte man das jedenfalls besser machen. Das zweite ist, dass natürlich der Plattform-Login nochmal gigantisch steigt. In dem Moment, in dem ich sozusagen auf meinem iPhone alle Logins mit Apple gemacht habe und dann vielleicht im schlimmsten Fall diese gleichen, also wenn dann irgendwann auf der Login with Apple-Button auch für Android-Geräte kommt, dann wird's spannend. Sozusagen, dass ich dann, wenn ich, was mache ich denn, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt irgendeine App, ich habe jetzt...
Genau, das ist nämlich auch eine interessante Geschichte. Ist natürlich, erstmal ist es logisch zu sagen, ich koppel das ans Gerät, aber was ist, wenn du halt dein Apple, dein Geräteökosystem wechselst, wenn du halt eben von Apple, iPhone gehst und dann irgendwie jetzt auf Android wechselst und...
Wer würde denn auf solche
Ideen kommen? Und dann hättest du halt sozusagen deine Logins alle mit dem Apple-Login irgendwie gemacht, irgendwie mit Facebook und Google ist das alles kein Problem, das kannst du alles portieren, aber bei Apple bist du dann plötzlich sozusagen festgelegt so.
Ja, genau. Ich glaube.
Deswegen glaube ich das auch, dass es halt ein strategischer Move ist. Die Leute wollen, also dieser Login.
Wird sicherlich drin stecken.
Der Login ist halt sozusagen die andere Seite der Medaille, sozusagen den anderen Login, den halt du bei Google hast oder so etwas, halt abzumildern.
Genau.
Und halt auf die, deine Seite zu ziehen. Und nämlich das ist, glaube ich, was halt die Leute immer so ein bisschen unterschätzen, ist, glaube ich, auch bei Google und Facebook geht es nicht in erster Linie um die Nutzerprofile aus anderen Daten rauszuziehen, sondern tatsächlich auch um diesen Login-Effekt, den du halt, du bindest die Leute auf deine Plattform, weil du plötzlich deren Identitätsprovider wirst, ja. Mhm. Und das ist halt für die schon ein Nutzen genug. Die brauchen dazu gar nicht noch die Profildaten, die zusätzlichen Profildaten dafür jetzt benutzen. Und im Zweifelsfall wird Google auch sagen, so, also wenn für Apple jetzt sagt, sie benutzen die Profildaten nicht, dann machen wir das auch nicht, weil es würde sich für Google trotzdem noch lohnen. Ich finde das so interessant, dass der Sundar Pichai hat jetzt gerade irgendwie auch gerade ganz offensiv irgendwie, ich glaube beim Kongress oder sowas gefordert irgendwie, wir brauchen ganz starke Privacy Regulation, wir brauchen so etwas wie die DSGVO hier in Amerika und so weiter und so fort. Ja, ich meine, hast du alle vereint irgendwie, ja, Tim Cook, Mark Zuckerberg und Sundar Pichai sind sich alle einig, wir brauchen ganz starke Datenschutzregulierung, ja.
Ich bin mal gespannt, ich vermute, meine Vermutung
ist... Weil ich glaube, die Leute überschätzen einfach, wie wichtig diese Datenprofile sind einfach.
Ich glaube, das macht sich auch gut, das ist halt einfach, die sehen das the writing on the wall, dass es halt kommen wird und...
Einerseits mussten halt sowieso, also die hatten die Kosten schon, weil sie es mussten fürs Europa umsetzen. Ja, das heißt also, mit einer Worten, den Code haben sie schon geschrieben, der ist schon in der Schublade.
Oh.
Ja.
Die brauchen sogar die USA.
Zweitens, hohe Datenschutzstandards sind auch eine Marktentry-Hürde für potenzielle Konkurrenten. Damit können sich potenzielle Konkurrenten vom Leib halten. Und es hält sie halt null davon ab, irgendwie ihre Geschäftsmodelle zu machen. Das hat jetzt auch die DSGVO gezeigt. Ja. Das heißt also, sie können jetzt eigentlich nur darum gewinnen, wenn die USA jetzt sowas beschließen.
Und wenn man es offensiv fordert, dann sitzt man automatisch auch mit am Tisch bei der Gestaltung dieser entsprechenden Gesetze und kann noch entsprechend Einfluss drauf nehmen. Also
was ich halt nochmal sagen will, ist wirklich, ich glaube, die Effektivität von Profiled, Targeted Ads und so weiter und so fort ist wahnsinnig übertrieben. Es gab jetzt gerade jetzt ein Wall Street Journal Artikel, der um eine Studie kreiste, die halt einfach mal deren Effektivität irgendwie versucht nachzuweisen. Und das ist halt wirklich kaum messbar. Ja, also
Ich nehme immer an, es geht drauf, wie du es targetest. Also ich glaube, wenn du irgendwie ein kleines Unternehmen bist, du bist, sagen wir mal, ein Café und willst jetzt alle Kaffeetrinker, die mittags in deiner Gegend sind, mal ansprechen. Ich glaube, dafür könnte das schon ganz gut sein.
Ja, aber solche Sachen hast du halt, also solche Matchings hast du, glaube ich, echt sehr selten. Also erstens brauchst du den Kunden, der sich das interessiert. Zweitens musst du die sophisticated targeted Geschichte überhaupt können und wollen. Drittens müssen dann halt die Rahmenbedingungen stimmen, dass du halt irgendwie die entsprechenden Location-Daten von den entsprechenden Nutzern hast. Die Nutzergruppe muss groß genug sein und so weiter und so fort. Damit das überhaupt. Also
Facebook hat das.
Ja, also was ich sagen will, ich glaube tatsächlich, dass diese Targeted Profile-Geschichte in allererster Linie eine gute Erzählung ist, die sie Werbekunden erzählen, die damit wahnsinnig viel Geld verdienen, weil sie weil die Werbekunden das schlucken als gute Erzählung.
Also das glaube ich tatsächlich, also ich glaube, dass es in vielen Fällen bei weitem nicht so gut ist, wie die Leute gerne hätten. Ich glaube, dass das auch daran liegt, dass man mit den Tools auch umgehen können muss und dass viele einfach nicht können. Und wenn du halt eine überregionale Kampagne hast und dann willst du irgendwie irgendein bestimmtes Produkt bewerben, dann geht das auch anders. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, also das würde mich jetzt wundern, wie sollte es denn anders sein, dass ich irgendwie, wenn ich ein lokales Unternehmen bin und dann halt nicht weltweit dafür werben muss, sondern halt wirklich lokal werben kann, das macht ja Sinn. Also das ist ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht dein Targeting um mindestens 10%
verbessert. Aber wie oft hast du wirklich lokale Werbung in deinem Facebook-Feed?
In Deutschland sehr selten. Ja. In den USA hatte ich das deutlich häufiger.
Okay.
Das ist mir echt aufgefallen, dass auch die Qualität an Werbung hier echt deutlich schlechter ist als in den USA. Also so vernünftiges Targeting gibt's. Also was ich zum Beispiel hatte, war mal sowas. Das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber es ist einfach gutes Targeting. Ich habe mir mal einen Gürtel gekauft bei einem Hersteller und dann habe ich halt ein Jahr später habe ich von denen eine Werbung gesehen, so hey, bist du eigentlich noch mit dem Gürtel
zufrieden? Das ist so ein normales Retargeting dann, ne?
Naja, halt mit einem entsprechenden Abstand. So, das musst du halt hinkriegen. Wie kriegst du das hin? Kannst eine E-Mail schicken an die Leute, wobei ich auf eine E-Mail nie ansatzweise so gut reagiere wie auf ein Facebook-Ad, weil eine E-Mail, die muss ich aktiv, da muss ich irgendwas machen, muss ich löschen, nervt mich nicht. Wohingegen, wenn so eine Facebook-Ad in meinem Newsfeed ist, dann kann ich halt im Zweifelsfall drüber scrollen. Auf jeden Fall hat es dazu geführt, dass ich in dem Fall dann, oh ja, der Gürtel war super, ich mag den immer noch, ja, vielleicht hole ich mir noch einen zweiten. Und das ist Targeting. Also das ist nichts sophisticated. Da musst du jetzt Facebook nicht achten.
Das ist dann Custom Audience. Das ist das in dem Fall.
Das ist dann quasi eine Custom Audience oder ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert.
Custom Audience ist halt, wenn Facebook, man kann sozusagen bei Facebook als, wenn man eine Werbung schaltet, kann man bei denen halt Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen hochladen und dann matcht Facebook die halt mit seinen Nutzerprofilen und guckt halt, ob sozusagen sie diese Nutzer, Leute haben mit dieser E-Mail oder dieser Telefonnummer oder wie auch immer und dann weiß es sozusagen.
Die Telefonnummer, also dieses Daten, das wird übrigens vorher nochmal anonymisiert.
Wird nochmal anonymisiert, also mit anderen Worten, Facebook kriegt jetzt nicht die Rohdaten, aber halt sozusagen eine Liste mit
Hashes,
die von denen sie dann erkennen kann, ob da halt Customer von Shop halt schon mal irgendwie bei denen registriert sind und dann kann man die halt sozusagen targeten. Genau, also das ist.
Ich kenne auch jemanden, der hat mal, mit dem habe ich damals bei Facebook angefangen, der war 18 und als er angefangen hat, also jetzt muss er halt so 22, 23 sein, und der hat eine erfolgreiche Teenie-App gestartet und hat daraufhin einen Praktikumsplatz bei Facebook gekriegt und einen anschließenden Job. Und diese Teenie-App, die hat er dadurch erfolgreich gemacht, hat er mir erzählt, dass er seine Schwester beauftragt hat, die halt massenhaft so Influencern auf Instagram gefolgt ist. Jedes Mal, wenn irgendwie ein Influencer irgendwie seine Telefonnummer oder seine E-Mail-Adresse irgendwo öffentlicht, dann mal aufschreiben. Und diese hat er dann quasi genommen und hat damit gezielt für seine App in den Facebook-Feeds und in den Instagram-Feeds von ich glaube, Instagram-Feed ging damals noch gar nicht, von diesen Influencern halt auf seine App hingewiesen, was dazu geführt hat, dass er relativ schnell 50.000 User hat.
War nicht so dumm.
Sowas. Genau. Er wird auch nicht der Erste, also ich nehme mal an, dass das heutzutage fast Standard ist. Also
sozusagen jeder die E-Mail-Adressen, wahrscheinlich werden die so heimlich dann irgendwie überall getauscht, die E-Mail-Adressen und Telefonnummer von Influencern, um halt Custom Audiences damit zu machen.
Aber auf jeden Fall, man kann, wenn man sich damit ein bisschen geschickt anstellt, dann kann man, glaube ich, schon einiges reißen. Und besser als mit so einer Streuschussmethode.
Ja klar, also und, ich will jetzt nicht sagen, dass es komplett ineffektiv ist. Ich glaube nur, dass halt tatsächlich der eigentliche Manipulationseffekt liegt nicht in sozusagen der Werbung selbst, sondern tatsächlich in der Erzählung von der Werbung selbst. Und ich glaube, solche Geschichten, wie du sie jetzt gerade erzählst, ja, sind sozusagen ein Teil des Narrativs. Man kann diese Geschichten erzählen, weil es gibt diese Leute, die halt super effektiv mit diesen Tools halt genau das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Und das ist das, was dann sie den Werbekunden erzählen. Aber die müssen dann ja auch erst einmal irgendwie mit diesen Tools umgehen lernen und im Zweifelsfall ist das für deren Kampagne gar nicht so relevant, ob sie jetzt halt irgendwie also wenn man zum Beispiel diese großen Marken einfach nimmt, die brauchen gar nicht großes Targeting, die brauchen wahre Reichweite, ja. Das kriegen sie auch bei Facebook, ja. Also was ich sagen will, ich halte wirklich diesen Deal, den man hat, sozusagen als Nutzer irgendwie bei Facebook oder Google irgendwie Services für umsonst zu bekommen und dafür Werbung angezeigt zu kriegen, ich glaube, der geht in allererster Linie auf Kosten der Werbekunden, nicht auf Kosten der Leute, die da dabei sind. Das
kann natürlich sein, keine Ahnung. Also ich find's.
Ach so, und das hatte übrigens, das Argument hatte übrigens auch Cory Doctorow auf seinem Republika-Vortrag übrigens, kann man sehr empfehlen, den Vortrag von Cory Doctorow auf der letzten Republika. Er meinte halt, diese ganze Datensammelwut wäre halt nicht Ausdruck einer totalen Manipulationsmaschine, sondern im Endeffekt wäre das halt sozusagen halt Teil der Story sozusagen. Oh, wir haben so viele Daten, wir haben noch mehr Daten, wir haben noch viel mehr Daten als Facebook oder wir haben noch viel mehr Daten als XY und damit können wir viel besser targeten, blablabla. Und das halt aber eigentlich sozusagen der Effekt eigentlich eine reine kaum messbar ist bei den meisten Kampagnen.
Was ich an Targeted Werbung super finde, ist, dass sie die Werbung und das, also zum Beispiel bei YouTube, die Werbung und das Produkt final trennt. Nein, final nicht, weil die machen immer noch Werbung für irgendwelche anderen Sachen, aber so, während im klassischen Fernsehen, weil die halt relativ wenig über dich als Zuschauer wissen, probieren sie halt eine Sendung zu machen für eine bestimmte Zielgruppe. Also da werden halt Sendungen bewusst für Frauen in dem und dem Alter oder für Männer in dem und dem Alter produziert. Und dann sitzen halt irgendwelche Redakteure, was könnte denn Frauen im Alter von 35 bis 55 gefallen? Und dann wird halt probiert, für die irgendwie eine Sendung zusammenzuschustern. Und mit den bekannten, oft sehr, sehr schlechten Ergebnissen, dass man halt das meiste Fernsehen sich überhaupt nicht angucken kann. Bei YouTube hingegen ist es so, dass da findet mich halt, also da ist halt, kommt halt YouTube an und sagt, ja, stell dein Video rein. Wenn sich das jemand anguckt, wir wissen schon, wer das ist und packen dann die passende Werbung davor. Das kannst du natürlich dann nicht mehr kontrollieren, kann natürlich dazu führen, dass da irgendwelche ganz furchtbare Werbung läuft. Aber auf der anderen Seite musst du dir nicht, solange du Erfolg hast, kann dir das egal sein, was für Leute das sind, die das gucken. Hauptsache es gucken viele. Es gibt sicherlich auch Werbekunden, die bringen mehr Geld und weniger Geld und darauf kann man dann immer noch optimieren, bla 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 bla. Aber das finde ich eigentlich einen ganz angenehmen Effekt, über den viel zu wenig geredet wird, dass man halt plötzlich nicht mehr diese Segmentierung betreiben muss, dass man halt irgendeine bestimmte Zielgruppe ganz gezielt anspricht oder irgendwie sowas. Ja, also
insofern. Und was meinst du? Hat Rezo seine Zielgruppe angesprochen?
Na, die hat er ja vorher mit den Grünen perfekt ausgearbeitet. Die haben ihm ja dann.
Die haben seine Kampagne geplant.
Die haben seine Kampagne geplant. Soros hat sie bezahlt, natürlich. Und um die deutsche Wirtschaft zu schaffen.
Ich muss ja ehrlich, ich hab mich ein bisschen geärgert nach dem letzten WMR, weil wir haben wir waren noch, vor dem WMR waren wir noch Bier einkaufen und dann sind wir zu dir gegangen und dabei haben wir uns dann schon über das Rezo-Video unterhalten. Yeah. Also ich hatte davon erzählt, ich glaube, du hattest es noch nicht gesehen, so, aber
ich hatte es nicht gesehen.
Zu dem Zeitpunkt hat das irgendwie 1,5 Millionen Views oder sowas, keine Ahnung. Yeah. Aber so ganz spannend und interessant und gutes Video und alles. Und dann haben wir halt da schon sozusagen im Vorfeld drüber geredet und haben dann im Podcast dann nicht mehr drüber geredet.
Doch, wir haben im Podcast
darüber geredet. Ja, wir haben es
angesprochen. Ja, wir haben im Podcast darüber geredet. Darum, ich weiß es nämlich auch nicht, ich glaube, ich hatte schon von gehört von dem Video, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Und das könnte man zwar so nochmal nachhören. Ich bin mir sehr sicher, dass wir im
Podcast darüber geredet haben. Warte mal, dann habe ich es doch bestimmt auch verlinkt, oder? Weil ich glaube, wir haben nicht nur vor dem Podcast drüber geredet und nicht auf dem Podcast selber.
Okay. Also ich habe das Video dann am nächsten
Rache-Video
Abend.
Rachevideo österreichischer Minnen, MS Bronze-Schulz, Fotos auf
ich der Liste. Ich glaube, am Ende hast du davon erzählt.
Bla, bla, Golem über Gmail. Neunetz, nö. Also ich habe es auf jeden Fall nicht in den Shownotes verlinkt. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht haben wir drüber geredet, nicht, aber auf jeden Fall ist es danach ja erst so richtig losgegangen. So, ja, mit dem ganzen Debatte und der ganzen Diskurs.
Wie alle durchgedreht sind.
Es war ein Fest. Ne? Ich fand das ja total so mega Genugtuung. Ne? Es hat so Spaß gemacht. Auch dann diese Twitter-Debatten. Ich habe dann ja auch irgendwie Rezo noch auf Twitter gefolgt und konnte dann immer so sehen, wie er halt tatsächlich dann irgendwie auch, wie er dann immer angeblökt wurde von der CDU und von der FAZ so und er dann halt auch wirklich irgendwie, zwar mit seinem slangigen Jugendsprech, ne, aber halt immer sehr sachlich und versucht er irgendwie so einen Diskurs zu machen und immer gesagt, nee, sorry, da habt ihr nicht mit recht und das ist Quatsch und da habt ihr, es war ja das Geilste, dass dann irgendwie dieser eine Kiesewetter und dieser Jasper von Altenbockum, der FAZ-Redakteur und der CDU-Leute, die haben ja dieses Verschwörungsvideo von so einem Islamisten verbreitet.
Unfassbar! Oder?
Unglaublich. Wobei dieser Kiesewetter hat sich dann ja entschuldigt. Interessante Anekdote. Ich war jetzt letzte Woche bei zu einer Veranstaltung, Social Summit hieß das, da war ich halt auf einem Podium so und da ging es irgendwie auch um, keine Ahnung, die Veränderung der gesellschaftlichen Wirklichkeiten und so bla bla und da habe ich dann halt auch so unter anderem so als Beispiel, ne, irgendwie erzählt, wie Jasper von Altenbockum halt dann einfach Verschwörungsvideo, also ich hatte da sozusagen so sogar Medienprofis wie FAZ-Redakteur von Altenbockum verhaut dann halt irgendwie Verschwörungsvideos und kommt nicht mehr klar auf die neue Digitalität sowas. So, das war das Narrativ. Mhm. Und dann am Ende kam halt, dass ich Jasper von Altenbockum auf mich zu saß im Publikum.
Oh Gott. Und hat dir erzählt, dass das alles wirklich stimmt.
Nee, war auch tatsächlich ganz nett und freundlich und so.
So, das muss ein Dummy gewesen sein.
Also, aber der war tatsächlich sozusagen nach mir noch auf dem Podium. Und dann auf diesem Podium, das war dann auch wieder sehr, sehr telling. Er hat dann halt auf diesem Podium gesessen und meinte dann halt wirklich so voll Publikum, so, also das mit dieser Entschuldigungskultur, da hätte er es ja nicht so mit so, ne? Also so Entschuldigungsgesten, das würde er ja irgendwie so als Niederknien sehen.
Alte weiße Männer.
Es ist wirklich eine Generationssache so. Also es ist
eine Generationssache, aber auch, werden wir auch
aber
bald
auch
so sein.
Vor allem nicht nur auch von so Privilegien-Dingen, das über alte weiße Männer hinausgeht, weil er, ich meine, er kommt halt aus einer Zeit und aus einer Struktur, nämlich der FAZ, die halt einfach diskursbestimmend war. Die FAZ war immer auch so das Leitmedium in Deutschland, nicht von den Abrufzahlen, aber einfach von sozusagen der Gravitas und was die FAZ schreibt, daran haben sich alle orientiert, ja. Und plötzlich muss plötzlich so jemand, der halt sozusagen halt der Diskursjournalist schlechthin war, muss jetzt irgendwie öffentlich auf Twitter auch noch gegenüber so einem blauhaarigen Hans Franz, muss er auch noch Abbitte leisten. So weit kommt's
ja
wohl noch.
Hat der überhaupt Abitur? Hat der überhaupt?
Genau. So weit kommt's ja noch, so, ja. Der hat ja nicht mal einen Font vom Namen, ja. Also
das ist tatsächlich, das ist so dieses Zusammenbrechen der Institutionen. Und das Unwichtigwerden der klassischen Institution, wie diese AKK da drauf reagiert hat, das ist ja wirklich, ich meine, erstmal eine Diskussion loszubrechen, ob man nicht die Meinungsfreiheit einschränken sollte. Das ist so wirklich so, alter Falter. Ja, also das ist
vor allem so komplett, ich meine, das war jetzt irgendwie ein oder zwei, das war jetzt eine Woche nach dem Video, ja?
Ja.
Also erstens hatte man das Gefühl, sie hat das Ding überhaupt noch nie gesehen. Sie hat, glaube ich, nur aus der Erzählung davon erhört. Zweitens scheint auch niemand sie beraten zu haben oder wenn irgendjemand versucht hat, sie zu beraten, sind die nicht zu ihr durchgedrungen. Ja.
Ja, oder es sind halt so.
Weil rechtlich gesehen war halt überhaupt nichts irgendwie, hat das keine Grundlage von dem, was sie da geredet hat. Also es scheint sie entweder mit niemandem abgesprochen zu haben oder alle anderen Leute waren genauso dämlich wie sie und uninformiert wie sie. Also mir ist das wirklich ein Rätsel, wie jemand, der die größte und wichtigste, bis dato jedenfalls, Partei in Deutschland führt, ja, wie der jemand an die Kameras gehen kann und so einen Unsinn verzapfen kann. Das ist unglaublich.
Ja, das hätte ins Rezo-Video reingepasst.
Mhm.
Das ist, und ich fand, ich habe mit Diana hier am nächsten Tag, ich habe angefangen, ihr von diesem Video zu erzählen und so, und ich habe selbst noch nicht gesehen, hast davon gehört, und sie so, nee, hat es nur so halb mitgekriegt, oder ich weiß nicht, dann gucken wir es doch einfach. Ehe ich jetzt hier probiere, das zu erzählen, was ich selber nicht weiß, was da drin ist, dann haben wir uns hingesetzt und haben uns das angeguckt, haben es wirklich an einem Stück zu Ende geguckt.
Kann man machen, ist ja auch kurzweilig.
Ist kurzweilig, kann man problemlos machen. Ist jetzt, wäre dieses Video ein totaler Rohrkrepierer gewesen und man hätte mir das vorgelegt und hätte ich sofort 100 Gründe nennen können, warum es totaler, das ist ja alles total offensichtlich, was da drin ist, da ist ja wirklich nichts Neues drin und so. Und, aber das finde ich ist so dieser Zynismus, so der auch uns schon so tief drinne steckt, dieses ich fand ja diese Thilo Jung Videos so, wo dann ja auch, ich weiß halt, dass die ganze Journalie, die da bei diesen Pressekonferenzen dabei ist, dann regelmäßig über ihn bei der Bundespressekonferenz, die mit den Augen rollt, weil jetzt stellt er schon wieder solche Fragen. Da ist doch logisch, dass er dazu lügen. Und aber das ist tatsächlich, ich finde das eine spannende Frage. Warum lässt man das so durchgehen, dass sie bei diesen ganz offensichtlichen Sachen, die von der Bundesregierung dann angelogen werden? Warum stellt man denen überhaupt noch Fragen, wenn das doch sowieso, selbst wenn sie bei solchen offensichtlichen Sachen einfach so lange rumeiern und so tun, als ob sie von nichts wüssten, was sie natürlich wissen?
Ja, das ist halt so eine Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte mit Thilo Jungs Sachen mal nicht so richtig was anfangen.
Ja, verstehe ich.
Was er halt vorführt, ist, dass da vorne halt nicht Leute sitzen, die irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern halt irgendwelche Redentscheidungen rechtfertigen müssen für die Öffentlichkeit, von denen sie vielleicht teilweise selber nicht wissen, wie sie zustande gekommen sind, aber sie können daran auch nichts ändern, weil sie sind nicht die Entscheider, sondern sie müssen halt einfach diese Entscheidung vertreten an der Öffentlichkeit, das ist ihr Job, ja. Und Thilo Jungs, sag ich mal, naive...
Aber warum ist das dann ein Job?
Lass mich mal zu erinnern, weil diese Kommunikation halt gemacht werden muss, ja.
Ja, aber warum?
Und der Punkt ist natürlich auch, dass eine Bundesregierung halt in dem Geflecht mit zum Beispiel mit anderen Staaten, darum geht's ja auch öfters so, halt sozusagen bestimmte unausgesprochene Dinge halt sozusagen im Hintergrund hat, die halt dann eben nicht in die Öffentlichkeit gebracht werden können und wo dann halt irgendwie sozusagen irgendwo eine Mauer gebaut wird, wo man einfach sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, mehr können wir euch ihnen nicht sagen und so weiter und so fort, ja. Also, das heißt, also, es gibt sozusagen
wenn sie sagen würden, mehr können wir ihnen nicht sagen, dann wäre es ja okay.
Es gibt sozusagen institutionelle Grenzen dessen, was so ein Pressesprecher leisten kann.
Und natürlich. Was er nicht.
Und Thilo Jung rennt da halt immer gegen und offenbart diese Grenzen. Und das ist einmal lustig. Wenn du es einmal gesehen hast, ist es lustig. Das ist irgendwie, das entlarvt das Ganze. Und man denkt sich so, ja, das ist witzig, wie er sozusagen aus der Reihe tanzt und das einfach mal sozusagen aufzeigt. Aber er macht das halt immer wieder so.
Und
man denkt sich dann so, ja, okay, also ich habe den Trick jetzt verstanden, so denke ich mir dann halt so, ja. Das ist jetzt sozusagen, außer dem Vorführen gibt es sozusagen keinen Mehrwerteffekt mehr an der Stelle. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist zynisch, aber ich glaube ganz ehrlich, das ist halt, das geht nicht anders. Also du kannst nicht anders einer Bundesregierung kommunizieren. Glaube ich nicht, nein. Du kannst vielleicht dabei nochmal netter sein und irgendwie einen netteren Dialog machen, aber du kannst nicht irgendwie sozusagen alle deine Entscheidungen sozusagen in der Öffentlichkeit letztbegründen. Das funktioniert nicht, ja. Und diese Mauer, an die der Thilo wieder immer rennt, die wird es immer geben. Die wird es immer geben und das ist System notwendig.
Also ich finde, dass gleichzeitig so getan wird, als ob diese Mauer nicht existieren würde, während er gerade ganz offensichtlich beziehungsweise alle Beteiligten ganz offensichtlich dagegen laufen. Das finde ich,
Es gibt es noch eine zweite Sache, weil nämlich sozusagen diese Bundespressekonferenz hat sozusagen in ihrer institutionellen Eingespieltheit zwischen den Pressesprechern und den Journalisten halt sozusagen so eine Art Abkommen, ja. Das heißt also, die Journalisten, also weil das halt auch nicht für die Öffentlichkeit da ist, sondern es ist sozusagen der Austausch zwischen den Journalisten und den Pressesprechern, die verstehen das sozusagen auf der Metaebene. Das heißt also, sie fragen dann halt zum Beispiel nach, ja, also warum ist denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, da keine Untersuchung von XY passiert oder so etwas und dann kommt halt irgendwie ein Blablablups von der Bundesregierung und dann weiß der Journalist, ne, dass halt irgendwie der Pressesprecher angewiesen worden ist, darüber nicht zu reden. Das ist dann sozusagen die Metakommunikation, die der Pressesprecher ihm gemacht hat. Das ist für den Journalist erstmal eine wichtige Information, die er sozusagen in seinem Artikel berücksichtigen kann oder nicht.
Ja.
Aber sozusagen, er wird jetzt nicht irgendwie diese Pseudo-Antwort jetzt irgendwie abdrucken, das wird er in den meisten Fällen nicht machen, sondern er weiß jetzt einfach nur, dass die Bundesregierung sich dazu nicht äußern möchte, so, ja. Oder er weiß halt, dass halt irgendwie sozusagen, das eine heikle Frage ist oder whatever, ja. Er weiß halt, dass halt, die Nicht-Kommunikation ist auch eine Kommunikation. Und die kommt halt auch bei den Journalisten an und die wird dazu verstanden. Und ich glaube, wenn du als Journalist dann da drin sitzt und der Thilo Jung dann halt immer sozusagen dann, aber ich will das jetzt aber wissen, aber jetzt sagen sie doch mal. Und, und das muss doch aber jetzt aber auch irgendwie und so weiter und so weiter. Dann sitzt du halt da so und sagst da so, also mal hast du die Meta-Message nicht verstanden oder was, ja?
Klar.
Und ja.
Aber du sitzt halt in diesem, aber es ist halt irgendwie, ich finde es trotzdem spannend, dass es dass es, also man könnte ja, die könnten sich ja auch vorne hinsetzen und können sagen, die Bundesregierung hat uns angewiesen, darüber nicht zu sprechen.
Mhm.
So, und das könnte man ja ein bisschen transparenter machen. Und das würde, ich weiß nicht, ob das im Endeffekt eine Menge irgendwie, also ich würde wahrscheinlich nicht dazu führen, dass alle mit Fackeln durch die Straßen laufen die ganze Zeit über oder weiß der Teufel was. Aber ich finde das,
der Job ist, der Pressesprecher ist natürlich auch, die Bundesregierung möglichst gut aussehen zu lassen, ne? Also das ist ja klar.
Klar, aber in dem Moment, in dem das sozusagen nur so auf der Metaebene durch, also in dem man dann quasi irgendeine Worthülse vorschiebt, um die dem Journalisten nur sagt, eigentlich haben wir dir gar nichts zu sagen, eigentlich habe ich dir jetzt gar nichts gesagt. Außer der Information, dass ich dir nichts gesagt habe, was ja auch schon eine Information ist. Ich weiß, also ich find's ein spannendes, also vielleicht ist es notwendig, keine Ahnung. Aber ich find's auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, dass es so dass das so akzeptiert ist. Also es hat sowas von des Kaisers neue Kleider für mich so ein bisschen. Das hatte ich überhaupt dieses Gefühl bei diesem Rezo-Video sehr stark. Dass eine Menge Sachen, mit denen wir uns alle akzeptiert und arrangiert haben und halt so ist halt so, dass die durchaus aufregenswert sind.
Ja, okay, stimmt. Das stimmt. Aber das würde ich jetzt nicht anhand von irgendwie also das fand ich halt auch tatsächlich bei Rezos Video so ein bisschen das schwächste Ding, wo er halt irgendwelche stotternde Leute bei der Bundespressekonferenz gezeigt hat. Ich finde diesen Vorführeffekt, ich finde den nicht wahnsinnig aufschlussreich.
Aufschlussreich,
naja, jedenfalls, wenn man ihn mehr als einmal gesehen hat. Und was ich eigentlich sozusagen spannend fand, ist, dass er halt tatsächlich der CDU Dinge vorgeworfen hat, wie sie an ihren eigenen gesteckten Zielen sozusagen scheitern. Und dass er halt tatsächlich sozusagen so mit dieser Naivität herangeht, so, ja Moment mal, irgendwie, wenn man sich Ziele steckt, dann will man die doch auch erreichen. So, ja, also ich meine, weil was soll man die Leute denn sonst messen, ja? Also das fand ich irgendwie ganz gut und
wie man sich so mit dieser ganzen Postenschacherei und diesem ganzen Spiel, was ja nun, also so dieser Vorwurf, der halt von rechts kommt, so dieses, das ist doch alles bla bla bla, so, der ja auch im Kern, der auch einen wahren Kern hat. Also jetzt ohne mich mit der Interpretation oder mit mich damit, so, das ist, da ist ja auch eine Menge, also wie viele Sachen werden nur gemacht, weil irgendjemand weiß, dass er danach einen Job bei irgendeinem Lobbyisten anfangen wird oder dass er vorher einen Job bei irgendeinem Lobbyisten gemacht hat oder dass sie generell nur mit irgendwelchen Lobbyisten reden. Wie viele von diesen ganzen Aktionen machen Leute nur Olaf Scholz, um in dem Glauben noch SPD-Kanzlerkandidat zu, Olaf Scholz ist das, ne?
Der Kanzlerkandidat
werden will. Und dafür,
Typ, ey.
Oder eben dieses ganze Artikel 13 und so, dass das halt sich eine nennenswerte Zahl der deutschen Regierungspolitiker nicht entblößt, so zu tun, als ob zehntausende Menschen auf der Straße nichts weiter als Bots wären. Und das hat ja.
Oder die Drogenbeauftragte, die nichts von den von der Legalisierungsprozess in Portugal weiß. Ja,
also
unfassbar. Also es ist wirklich, also wo halt sozusagen die von der Bundesregierung ernannten Experten halt wirklich keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Also Klar, also gibt es halt eine Menge zu entlarven und da hat er auch viele Punkte gehabt. Ja, ja.
Also ich finde auch, da steckt nichts Neues drin. Also steckt jetzt nichts für mich drin, wo ich jetzt irgendwie sage, das wusste ich ja noch nicht. Also nichts, ich glaube wirklich, oder close to nothing.
Wenig auf jeden Fall.
Sehr, sehr wenig. Aber es so dass aus seinem aus diesem jungen vielleicht ja auch nur gespielt überraschten Gesicht.
Ja, genau, also er nimmt die CDU richtig ernst, ne? Also so
ja.
Im Sinne, wie wir sie schon lange nicht mehr ernst nehmen, ne?
Genau. Das ist so genau. Und was sie ja dann auch irgendwie und dieses nicht ernst nehmen ist ja auch eine Form von Legitimation, sage ich jetzt mal. Man hat sie halt ich fand dieses Video sehr spannend. Ja. Ich bin total beeindruckt, was es für Reaktionen ausgelöst hat. Das finde ich wirklich
cool. Und das ist halt auch, man merkt auch, dass es sozusagen an seine eigentlichen Zielgruppe, an seine jugendliche Zielgruppe adressiert ist, ja.
Ja.
Und das macht es halt auch so spannend, dass es dann halt nochmal so zu so einem megapolitischen Hammer wird. Aber vielleicht auch gerade deswegen, ja, weil gerade diese Zielgruppe braucht natürlich auch eine sehr zugängliche Erklärung von Politik, ja, die halt dann auch sozusagen so eine Zuspitzung dann auch nötig macht, die dann halt aber auch sozusagen dann so ein Sturm sozusagen so ein wie man so schön sagt, so einen perfekten Sturm dann über die Grenzen über, also ich merke das immer wieder, dass halt wenn man versucht wirklich etwas zugänglich zu machen, ne, also zugänglicher als man jetzt zum Beispiel bei der Tagesschau oder bei oder für die Zeitung schreiben würde, dass man dann auch bei den Leuten, die eigentlich diese Zugänglichkeit nicht brauchen, trotzdem noch mehr Impact hat,
die sie glauben nicht
oder vielleicht ja oder vielleicht auch glauben nicht zu gebrauchen, ja, aber manchmal ist halt dieses Runterbrechen auf ganz ganz einfache Erzählung, Narrativ, auf ganz, ganz einfache, nachvollziehbare Dinge, kann dann halt nochmal, ja, kann dann nochmal eine ganz andere Wirkung entfalten.
Ich fand es so erfrischend, dass man so, also zum einen natürlich, weil ich schon wusste, wie viele Views hat, wenn das jetzt bei 30 Views gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wo ich es gesehen hätte, hätte ich vielleicht gedacht, ja, egal, okay. Aber dadurch, dass man schon das Gefühl hat, Teil einer Bewegung zu sein, weil man dieses Video gerade guckt, das fand ich ganz spannend. Ich fand auch dieses Gefühl, ja, da man kann ja tatsächlich auch mal wieder über Inhalte reden. Das ist halt, es gibt halt mehr als nur, wir können uns bei der AfD einschleimen und oder bei den AfD-Wählern und halt irgendwie die SPD tut so, als ob sie eine Idee hätte, wie man über die 5%-Hürde drüber kommt. Also
AfD ist ein gutes Stichwort. Also irgendwie hat man sich doch daran gewöhnt, irgendwie die CDU hat alleine deswegen ihre einzige sozusagen Legitimationsbasis nicht die AfD zu sein, ja. Also ja. man war nur zufrieden mit der CDU insofern, dass sie halt nicht die AfD ist.
Jetzt ist ja gestern in Görlitz, ist ja CDU-Bürgermeister geworden, aber er hat halt den AfD-Kandidaten geschlagen und darum ist man. Und
zwar mit den Stimmen, glaube ich, von Linke, SPD und Grüne.
Die Grünen haben ihn unterstützt, die irgendwie selber 27% für ihn. Ja. Also, das ist
mit denen, genau, und AKK hat dann drauf getwittert, so, CDU Sachsen, die große, der große Block gegen rechts sozusagen oder der verbleibende Block.
Natürlich nicht gegen rechts, um Himmels Willen.
Doch gegen rechts, glaube ich. Also gegen AfD oder sowas nicht. Halt, ne, konkret.
Das würde ja, der bürgerliche
Block. Der bürgerliche Block gegen die AfD. Ganz ehrlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte es zwischen SPD und AfD gestanden, ich weiß ziemlich genau, wo die Sachsen-CDU ihr Kreuz gemacht hätte, ja. Also das ist absolut kein Partner gegen rechts, definitiv.
Ja, das ist um Himmels, also ich meine, darum hat sie auch nicht geschrieben, Partner gegen
rechts. Nee, aber sie hatte.
Natürlich würde eine
gegen die AfD, eine CDU, aber gegen die AfD hat sie schon geschrieben, also.
Gegen die, ja, ich weiß nicht, was sie genau geschrieben hat, aber ich meine, man will ja ihre Wähler noch haben. Das ist ja, und ich finde das so irre, wie jetzt so alle so nach der, also wie das auch nach dieser Wahl ja auch durchaus so in diesem FAZ-Mainstream angekommen ist, dass diese Jugend, die gegen den Klimawandel ist, ja eigentlich nur
missbraucht wird von einer, von der grünen Lobby sozusagen und so, also wie das ja dieses rechtsradikale Verschwörungsnarrativ, dass der Klimawandel eine Erfindung ist von irgendwelchen Wissenschaftlern, die damit Milliarden sehr, sehr reich werden wollen, wie auch immer.
Ja.
Dass das jetzt auch sich so in den konservativen Mainstream festgefahren hat. Das ist also zuerst dieses Rezo-Video, eben was du gerade gesagt hast, diese Story, wo er da diese Diskussion
mit die Fraktionsvorsitzende der FDP, die irgendwie so einen Klimaleugnern Quatsch im Interview gesagt hat. Also es war richtig krass.
Zweifle ich keine Sekunde dran. Und dass das dann so dieses habt ihr es jetzt, also mir kommt das Ganze wirklich gerade vor wie die SED im Endstadion. So ein bisschen.
Was ist mit der deutschen Parteiendemokratie?
Gerade mit der CDU und mit der SPD, so dieses habt ihr schon mal mitgekriegt, habt ihr schon mal aus dem Fenster geguckt in letzter Zeit? Habt ihr schon mal, weil das da eben, dass es ein ziemlich, gerade in Deutschland ja wirklich ein Landslide zu den Grünen gibt und den Leuten offensichtlich Klimawandel ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Ja, aber es ist interessant, weil hast du das mal, ich habe das letztens gesehen, da haben sie nämlich abgefragt, wie viel, welche Themen ihnen wichtig sind. Also halt, es gibt immer diese Befragung zu Themen, aktuellen Themen und da war eine von vor, ich glaube, so einem halben Jahr oder so. Und jetzt eine irgendwie aktuelle. Und da war tatsächlich irgendwie Klimawandel vor einem halben Jahr war halt irgendwie, keine Ahnung, bei unter 20% oder so. Und jetzt irgendwie bei 38. Also wo halt, also wirklich so eine Verdopplung der Leute, die sich für Klimawandel interessieren.
Ja.
Natürlich nicht durch alles durch Rezo, aber halt, aber durch
natürlich
Fridays for Future, Rezo und irgendwie halt sozusagen, also ich glaube, das ist halt wirklich, es ist nicht so, dass halt die Leute halt alle schon immer irgendwie Klimawandel total wichtig fanden.
Nee.
Es hat wirklich so ein Shift jetzt irgendwie letzten Monate stattgefunden.
Ja. Also ich habe den bei mir auch selber, also ich, also was ich ja mal zu diesem ganzen Rezo-Video sagen wollte, auf Rezo zu gucken und zu glauben, dass er das ausgelöst hätte, ist wie auf einen Surfer zu gucken und zu glauben, dass er die Welle gemacht hätte. Das ist, wenn du reitest die Welle, du bist sie nicht. Das ist definitiv. Und bei mir, was ich persönlich so ein bisschen an meinem Wahrnehmungsalltag ist halt so, dass dieser Klimawandel eine scheiß Idee ist, oder nicht eine scheiß Idee, sondern ein scheiß Prozess ist, das hat man schon immer die ganze Zeit im Hinterkopf so Nagen gehabt und so. Und das waren aber irgendwie immer noch, naja, vielleicht wird's ja noch und vielleicht, ha, und weißt du, oder vielleicht, ha, wenn ich es nur ganz toll wegignoriere, so wie man seine Steuererklärung oder weiß der Teufel was so erstmal lange Zeit lang so glaubt, wegignorieren zu können, wenn man nur lang genug, fest genug dran glaubt. Und irgendwann ist halt dieser Moment da, wo halt die Einsicht einkommt, so diese Steuererklärung macht sich nicht von alleine. Und übrigens, du bist schon 2 Wochen über den Termin. Und das habe ich jetzt, und das habe ich das Gefühl, dass das so eine Bewegung
ist. Ja, ja.
Das heißt natürlich nicht, dass die jetzt, ich hoffe, dass sie lange anhält. Mhm. Und dass sie, das ist aber natürlich kein Automatismus. Kann natürlich sein, dass im Herbst dann wieder, Ausländer sind ja böse.
Ja.
Was weiß ich denn? Und was Ähnliches hatte ich jetzt mit diesem, wie heißt der jetzt gleich, der Bürgermeister von der CDU, der erschossen worden ist?
Lübcke.
Einer gewählt, Lübcke. Einer erschossen. Der jetzt von diesen, so dieses, auch da, dass man so, wie kann man dieses, also auch da habe ich das Gefühl, dass so von der klassischen Parteienlandschaft kommt so ein bisschen, ja, ganz schlimm.
Ey, das finde ich so interessant, überleg mal, was da abgelaufen ist, als dieser eine, als dieser eine AfD-Hansel da mit irgendwie, angeblich mit irgendwie einem Brett geschlagen wurde, ja.
Ja.
In Wirklichkeit eigentlich nur gefallen ist, irgendwie blöd gefallen ist, als jemand ihn geschubst hat. Ja, also, vergleich mal die Aufregung und den Feuilletonkracher irgendwie in jeder Tageszeitung rauf und runter, irgendwie, was politische Gewalt jetzt ist, irgendwie, weil irgendjemand mal hingefallen ist, ja. Versus eine wirkliche Hinrichtung, die jetzt stattgefunden ist, ja.
Die gefeiert wird.
Ja. Und die in rechten Kreisen wirklich gefeiert wird, ja.
Ja.
Also es ist kein
Maßstab. Und das war heute Morgen bei der Bild. Ich habe nämlich dann irgendwie das so, wie kann das sein, dass darüber nicht, dass das nicht, hier rennen Nazis rum,
die politische Gegner hinrichten. Ja, ja, ja. Und das ist jetzt auch nicht der erste.
Das ist so krass. Gab, ja, und dann hast du diesen, das vom Siemens-Chef gesehen, das, wo der so getwittert hat, so sozusagen als Reply auf diesen Lübcke-Mord, ja, irgendwie. Ja, also das letzte Mal, als hier Terroristen rumgelaufen sind, waren die alle von scharf links. Und wir haben und so weiter und so fort. Also,
habe ich nicht gesehen.
So, hallo, NSU.
ja.
Ich meine, es ist halt.
Ne, die haben ja eine Türkei umgebracht.
Das gilt ja nicht.
Das ist ja kein Terror.
Gilt ja nicht, ja.
Müssen ja Deutsche
bleiben. Und also es ist unglaublich, wie blind die bürgerliche Establishment gegenüber rechter Gewalt ist. Das ist unglaublich.
Joachim Gauck hat quasi in dem Moment, in dem dieser Typ, der den.
Ja, das muss man sagen. Okay, ja, ja, ja.
Verhaftet worden, ja, ja, ist, irgendwo laut gefordert, dass man ja mal bitte ein bisschen mehr auf Recht zu.
Genau, dass man die mit irgendwie integrieren müsse. Dass wobei ja damals, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass das ein rechter Mord war. Also es ist immer noch nicht hundertprozentig klar. Es gibt, also muss kurzer Einschub. Also dieser Lübcke, CDU-Politiker, der sich sehr für die Flüchtlingskrise oder sehr für Flüchtlinge auch eingesetzt hat. Ja. Ja. Dieser CDU-Politiker war halt schon lange ein Hassobjekt innerhalb der rechten Szene und der ist halt letztens aufgefunden worden, tot mit einem Kopfschuss und aus nächster Nähe. Und es gab natürlich schon von Anfang an dann die Spekulation, dass das aus der rechten Szene war. Die Polizei hat zunächst abgewiegelt und andere Spuren sind sie nachgegangen. Aber jetzt wurde tatsächlich ein Mensch aus der rechtsradikalen Szene verhaftet und gilt als dringend tatverdächtig. Nichts Genaues weiß man nicht, das heißt, es ist immer noch nicht bewiesen, es kann immer noch irgendwie anders sein, aber momentan deutet halt viel darauf hin. Und das ist natürlich auch, sag ich mal, vom Motiv her eine ziemlich naheliegende Geschichte so. Jedenfalls war natürlich bisher die so ein bisschen Zurückhaltung angesagt, als noch niemand irgendwas wusste, was da passiert ist. Und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, weil ganz ehrlich, wenn man jetzt irgendwie losschreit, irgendwie Nazis waren es und dann waren es am Ende doch nicht, dann hat man sich selbst und dann dem Diskurs wirklich einen Bärendienst angewiesen.
Ja.
Ich erinnere 2015, als Khaled Idris, das war ein Asylbewerber in Dresden, tot aufgefunden worden ist mit einem Messerstich und das war halt gerade zu der Hochzeit von Pegida und dann damals sozusagen sofort die Narration da, dass halt Pegida irgendein rechtsradikaler Übergriff stattgefunden haben muss und dann stellte sich heraus, es war halt irgendeiner aus seinem Asylbewerberheim, der irgendwie ihm noch Geld schuldete oder irgendwie irgendwas, war halt eine Streiterei. Naja, und das hat das war halt kein wahnsinnig großartiger Moment für die Linke.
Dass man jetzt nicht ins Leere hineinschreit, das ist, aber ich finde, also dass, wie gesagt, dass Joachim Gauck das zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, dass der das war, dass das sei ja mal dahingestellt.
Das Zitat von Joachim Gauck ist sowieso so ein Skandal, da stimme ich zu.
Und aber so hast du den Schuss nicht gehört, und zwar in dem Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Das finde ich schon, also, und auch da wieder, seht ihr es nicht, wollt ihr es nicht sehen? Also, das ist zu dem Zeitpunkt, heute Morgen habe ich das gepostet auf Facebook, so ein bisschen schockiert, so sagt man, kann doch nicht sein. Und hab dann ein bisschen später, und da war es auf tagesschau.de schon eine Eilmeldung, die hatten auch schon ausführlicheren Artikel. Und dann habe ich so irgendwie, hat irgendjemand geschrieben, ja, bei Spiegel Online, da wird in den Kommentaren, wird das quasi noch verteidigt, ist doch seine eigene Schuld, dass er jetzt tot ist, nee, sozusagen.
Der hat ja auch was gegen Rechte gesagt, ne?
Ja.
Ich bin jetzt mal selber schuld, oder?
Das war kein Spiegel Online-Artikel, sondern war da halt irgendwie in den Kommentaren drin. Und dann habe ich irgendwie so drunter geschrieben, naja, besser als bei Bild, da taucht es gar nicht auf. Und zu dem Zeitpunkt war das, dann hat doch hier, und dann war es ein Regionalartikel zu dem Zeitpunkt.
Nein, echt, okay.
Und dann war es irgendwie 20 Minuten später oder eine Stunde später oder sowas, war es dann auf der Bundesebene. Aber die Bild, die normalerweise, die ja wirklich, die aus jedem Lichterfest, was irgendwo im Kindergarten statt Fest und nicht St. Martin heißt, einen bundesweiten Skandal macht, die hat dieses Thema, wahrscheinlich wird es morgen jetzt doch bringen, aber offensichtlich ist das erstmal so, doch relativ versandet. Und das, was muss denn noch kommen?
Ja, ja. Und ich finde das interessant, also ich will mich jetzt auch gar nicht weiter in diese Spekulationen einlassen von
Lübcke,
aber ich fand das interessant, was du sagtest, einerseits bei das, auf Bezug auf diesen Mord und andererseits aber auch auf den Klimawandel, dass halt etwas irgendwie sozusagen, was halt da ist und eigentlich von allen als Realität anerkannt wird, sozusagen nicht aus irgendeinem Grund sozusagen in der Öffentlichkeit nicht so in dem Maße problematisiert wird, wie es eigentlich angemessen wäre oder wie es eigentlich wie es eigentlich verdient wäre, ja.
Dass scheinbar nicht mal die Instrumente existieren, um es angemessen zu
machen. Ja, nee, aber nochmal so auf dieses Öffentlichkeitsding hin, weil das natürlich sozusagen so ein Meta-Effekt ist von ganz, ganz vielen Einzelreaktionen auf ein Thema, ne? Also sozusagen jeder von uns, und du hast es ja auch für dich selbst beschrieben, dass du halt sozusagen dieses Klimawandel-Thema immer schon irgendwie, klar, hat man im Kopf so, ja, irgendwie, und weiß auch, dass es schlimm ist und dass das da dringend gemacht werden muss, aber irgendwann braucht es dann doch irgendwie nochmal so einen zündenden Funke, so einen zündenden Funken, dann halt wirklich auch sozusagen zu spüren, ja, also sozusagen innerlich in sich zu spüren, die Dringlichkeit und die Wichtigkeit, obwohl man sie eigentlich schon längst rational weiß, ja. Und ich glaube, dass dann halt solche, dass es dann halt solche Figuren wie Greta Thunberg oder jetzt Rezo, ne, dass die halt schon auch irgendwie eine wichtige Funktion haben, weil die, also gerade Greta, die dann halt sozusagen sich mit ihrer böse gerunzelten Stirn irgendwie, keine Ahnung, vor jedes vor jede Regierungschef positioniert und sagt, ihr habt Schuld, ihr müsst in Panik geraten, ihr müsst jetzt handeln, wir sitzen in einem brennenden Haus und fucking nochmal, ihr tut einen Scheiß und ihr werdet einfach mal fucking dafür verantwortlich gezogen. Also wirklich so, also auch wirklich mit dieser Wut und dieser Dringlichkeit und diesem also so übertragen sozusagen auf persönlich auf Personen wäre das halt sozusagen jemanden beim Schlawittchen zu packen, einmal links rechts batsch sozusagen so hallo, hier ist gerade Panik angesagt, hallo, wir sitzen gerade auf der Titanic, sie sinkt, hallo, wir brauchen jetzt gerade mal Gegenmaßnahmen, ja, und das ist das sowas dann irgendwie braucht und dann als ob man so aufwachen würde, ja, irgendwie merkt man dann so, oh ja, stimmt.
Vielleicht mal doch mal was machen. Ja, das ist, ich finde das, es gibt so ein schönes Video, ich weiß nicht, How to be a Leader, wo so einer tanzt, so auf so einem Festival und der tanzt so vor sich hin und dann sieht man halt nach einer Weile fängt dann halt ein Zweiter an mitzutanzen und es ist halt ganz lustig, weil das Video ist halt irgendwie einfach irgendein Video halt von irgendeinem Typen. Von irgendeinem Festival, das hat halt einfach jemand oben drauf gesprochen, aber es ist auch relativ schlau
aus
oben
dem
drauf.
Off kommt dann halt mal so ein Kommentar
drauf. Genau, aus dem Off kommt dann dieser Kommentar, der nachträglich drauf gesprochen worden ist und das sehr launisch macht, aber auch inhaltlich tatsächlich richtig. Und dann das Zweite, the second one is important as the first one, because the second one shows how to follow. Und dann, wie es halt wieder innerhalb von Sekunden das Ganze dann plötzlich so eskaliert. Und so
dann sind halt alle tanzen, ich, sitzen. Dann am Ende
und plötzlich tanzen alle, genau. Und am Anfang war nur ein einzelner betrunkener Typ und innerhalb von 30 Sekunden sind es dann hunderte Leute.
Vergleich auf jeden Fall, ja.
Und das fühlt sich auch so, man braucht halt diese Leute, man braucht halt dieses Sehen, dass ich, wenn ich jetzt allein, also man ist halt dann nur ein Herdentier, wenn ich jetzt alleine losziehe und mich irgendwie vors Kanzleramt stelle, mache ich mich ja zum Affen. Ja. Und aber wenn ich halt einer von 100.000 bin, dann bin ich Teil einer hoffentlich wichtigen Bewegung und erfolgreichen Bewegung. Und ja, das ist vielleicht kommt da gerade was in Bewegung. Ich weiß nicht. Also
ich hatte letztens oder sagen wir mal so, das hat sich so über die letzte Zeit so ein bisschen so aufgebaut, angestaut, irgendwie, keine Ahnung. Ich fahre halt immer mit dem Fahrrad irgendwie von meinem Haus irgendwie zu meinem Büro. Das ist dann immer irgendwie so eine Viertelstunde so, ja. Und ich fahre halt irgendwie durch diese extrem, also das Erste, was ich mache, ist eigentlich sozusagen immer durch diese extrem enge Falkensteinstraße in Berlin, ne, irgendwie in Kreuzberg. Und das ist halt wirklich es ist jedes Mal so. Also ich kann da nicht durchfahren, ohne dass zwei Autos sozusagen halt irgendwie blöd voreinander stehen und nicht aneinander vorbeikommen, so, ja. Und ich muss dann halt immer irgendwie mit dem Fahrrad irgendwie, muss ich dann irgendwie so drum und denke mir immer so, ach Mann, ey, seid ihr bescheuert irgendwie, was macht ihr hier eigentlich?
Ja.
Was soll das eigentlich? Und klar, natürlich sind nicht alle Straßen in Berlin so, aber das ist der veranschaulicht diese plumpe Sperrigkeit von diesen Autos und diese völlig nicht Funktionalität von Autofahren einfach mal so. Also ich meine, ich bin ja sowieso fast jeder Strecke in Berlin mit dem Fahrrad schneller als mit dem Auto sein könnte. Und ich fahre auch nie Auto in Berlin. Aber irgendwie hat sich das in mir so aufgestaut und ich bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, wo hier nicht nur sozusagen ich diese ganzen Argumente gegen Autos in der Stadt verinnerlicht habe, ne? Da gibt's ja eine ganze Menge irgendwie von den Verkehrstoten über die, über den Klima, über den Feinstaub und so weiter und so fort, ja. Die rationalen Argumente, die kenne ich alle und natürlich irgendwie war ich schon immer irgendwie gegen Autos in der Stadt. Aber mittlerweile fühle ich richtig, wenn ich da so durchfahre, es ist wirklich dieses Gefühl da, ey, fuck, irgendwie, das ist völlig viel am Platz hier. Also diese Autos gehören hier nicht her. Das ist hier falsch. Das ist falsch. Das ist anachronistisch. Das muss weg. Ja, also wirklich, ich fühle wirklich irgendwie, diese Scheißdinger müssen weg. Und da ist es irgendwie auch irgendwie was in mir umgesprungen. Also ich hatte so eine Tweet-Kaskade gemacht, die war relativ erfolgreich. Ich glaube, so irgendwie 200 Puffs und ein paar zig Retweets oder so. Und
Habe ich auch gelesen. Ich finde das, neulich bin ich hier durch unseren Kiez gelaufen und es ist hier, also hier sind außenrum sind so diese riesengroßen Schnellstraßen also so vierspurige Straßen und sehr, sehr breite. Und dann hat man halt seinen Kiez, wo man relativ geschützt ist. Aber selbst hier gilt überall rechts vor links. Da fand ich übrigens in den USA ganz diese Always-Stops, also dieses, dass man jeder Kreuzung halten muss, das nimmt echt ordentlich Tempo raus. Und die Autos hier sind Tempo 30 Zonen und das heißt, in der Praxis wird wahrscheinlich eher so 45 bis 50 gefahren. Und da habe ich irgendwie einen Vater gesehen, der gerade seiner geschätzt vierjährigen Tochter erklärt hat, dass sie stehen zu bleiben hat an der Kreuzung, dass sie gucken muss, ob ein Auto kommt, weil halt einem Autofahrer einfach nicht zuzumuten ist, ein Kind nicht zu überfahren. Und weil das, und mir ist natürlich klar, dass wir jetzt keine Autofahrer verteufeln, mir ist klar, dass die Autofahrer jetzt nicht zum Ziel haben, ein Kind zu überfahren. Aber das ist, diese Realität, in der wir leben, so dieses, dass 80% der öffentlichen Fläche, Straßenfläche quasi exklusiv für Autos zur Verfügung gestellt wird. Und du da
aber es gab halt dieses eine Urteil, das total krass war. Und zwar hat gerade nämlich ein Auto und Fahrer ein Kind überfahren und umgefahren. Der Typ ist irgendwie auch irgendwie gegen Verkehrsregeln auch, glaube ich, irgendwie zu schnell und so weiter und so fort und so. Aber das Kind ist halt tatsächlich so ein bisschen auf die Straße gerannt irgendwie in dem Moment und er hat sie halt gleich
darum Tag
gekriegt. Und sozusagen in der Obhut seiner Mutter, die Mutter stand halt daneben so, ja. Und das Gericht hat den Autofahrer zu irgendwie 10 Tagessätzen oder so zu 5 €, weil der halt auch nicht viel Geld verdient irgendwie, also halt wirklich so eine Pisssumme irgendwie verurteilt, keine Gefängnisstrafe und so weiter und hat der Mutter eine Teilschuld gegeben. Weil sie halt ja natürlich auf das Kind aufpassen muss, ja. Also es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Und
ich habe irgendwann mal jetzt von einem Urteil gehört, weiß allerdings nicht hundertprozentig, ob es der Wahrheit entspricht, aber wo quasi ein LKW-Fahrer ein Kind beim Rechtsabbiegen überfahren hat, das auf dem Fahrrad war und das Gericht dem Kind eine Teilschuld gegeben hat, weil es ja auf seine Vorfahrt bestanden hätte und
was?
Und keine Rücksicht, hinreißende Rücksicht und gleichzeitige, und wo du so denkst, okay, also das Kind hat nichts falsch gemacht, das war sein Vergehen.
Ja, ja, es ist.
Und das ist, ja, das, also das ist diese, das muss gar nicht diese Selbstverständlichkeit, mit der ein Auto immer Vorrang hat. Immer. Das ist, wenn ich irgendwo an der Kreuzung stehe und da hinten kommt ein Autofahrer an, der vielleicht sucht da gerade Parkplätze, vielleicht ist er aber auch, und dann überlegt er sich anders und gibt mal Vollgas und ich bin gerade mitten auf der Kreuzung, dann habe ich, also klar, der wird mich hoffentlich nicht, also der wird mich sicherlich nicht überfahren oder sowas, aber der ist im Recht. Ich muss gefälligst warten, bis die Straße frei ist, weil ich bin, warum eigentlich? Warum, was gibt diesem Blechding den Vorrang vor mir? Warum
Blechding
muss
ist
ich im Regen?
Ist dein Blechding.
Ja. Ja, und das ist, glaube ich, auch bei diesem ganzen, ich glaube, das hat auch sowas mit Hierarchien denken. Also ich habe, neulich habe ich irgendwo was darüber gelesen, dass gerade unter Rechten ist halt diese Greta Thunberg, so darum so, weil zum einen ist es eine Frau, die es wagt, was zu sagen. Ein Kind. Und dann, die hat ja so ein bisschen
Autismus,
so quasi noch behindert in Anführungsstrichen und so. Wie kommt die denn auf die Idee, uns überhaupt irgendwas zu sagen? Und ich glaube, so ein Hierarchiedenken spielt sich auch auf der Straße ab. Und das ist sicherlich den meisten Leuten nicht bewusst. Und ich glaube, die würden es auch für sich nicht wahrnehmen. Aber so dieses im Auto sitzen, das ist ja schon eine Machtposition.
Und im BMW.
Genau. Dann da gehen dann nochmal die Hierarchien hoch und runter sozusagen. Aber selbst wenn du im Auto sitzt, dann bist du schon mal was Besseres. Wenn du im teuren Auto sitzt, bist du natürlich dann auch unter den Besseren nochmal der Allerbeste. Ja. Und ich finde das, da kam ja auch auf deinen Tweet, kam ja auch so Replies mit so Front, so, dass Autos werden ja auch drauf gestylt, aggressiv auszusehen. Ja. Also ich meine, das ist, du kaufst dir ein Fahrzeug mit einem Gesicht, und das ist ja nun, das gezielt darauf getrimmt ist, aggressiv, nicht freundlich, nicht nett, nicht zuvorkommt, sondern aggressiv.
Ich hole mal das Bier, ja?
Ja, hol mal das Bier. Und don't even get me started. Und diese Menge an Platz, die in diesen, gerade in Berlin, wenn ich aus dem Fenster gucke, einfach für rumstehende Blechhaufen verschwendet werden. Es ist, ja. Und wir tun, und das ist halt, dann wird halt darüber diskutiert, ob irgendwelche E-Roller rumfahren dürfen. Oh, dann nehmen die uns ja den Platz weg, den Fußgänger und den Radfahrern. Das ist wie dieser berühmte Witz vom, mit den 5 Keksen hier, wo sich der eine 4 Kekse nimmt und sagt, pass auf deinen Keks auf, der Ausländer will ihn wegnehmen. Das war tatsächlich in den USA, also die USA sind natürlich auf ihre Art und Weise auch ein komplett autobizarres Land, aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es, zum einen wäre es wesentlich leichter fixbar hier, weil halt die Straßen eigentlich alle noch dafür geeignet sind, dass sie auch noch, also die Berlin als Stadt ist halt, sind halt nicht, die meisten Städte in den USA, San Francisco sieht man es halt ganz krass an, ist halt im größten Teil nach der Erfindung des Autos gebaut worden und darum sehen die Straßen halt so aus, wie sie aussehen und das ist, wäre wahrscheinlich nicht trivial, die so umzubauen, dass die fußgängerfreundlich sind. Also sind schon die Blockgrößen und sowas. Und also da müssen wirklich, wenn massive bauliche Veränderungen notwendig. Hier in Berlin ist das ist ja eigentlich noch eine, von der Anlage her, relativ fußgängerfreundliche Stadt. Aber die Regeln machen es halt oft schwer. Und das merkt man auch. Also ich gehe mit Kolja, der geht in den Kindergarten und ich gehe mit dem regelmäßig über die Greifswalder rüber. Und da ist eine Ampel, wo man so eine Taste drücken muss. Und wenn man rüber will. Und dann wird die Ampel nach einer Weile grün. Und das, wenn man mit einem Kind unterwegs ist, dann geht man ja nicht bei Rot. Also stehe ich an dieser Ampel dann auch regelmäßig so lange. Danke. Und das sind so zwischen, wenn es frei ist, also wenn gerade kein Auto kommt, dann geht es so, ich würde schätzen, nach 30 Sekunden geht's auf grün für die Fußgänger oder beziehungsweise erst auf Rot für die Autos und dann auf grün für die Fußgänger. Wenn da aber gerade Verkehr ist, dann dauert das so locker mal 2-3 Minuten, bis die für die Fußgänger auf grün schaltet. Und wenn da Stau ist, dann glaubt die Ampel halt, dass da Verkehr wäre. Und dann stehen die Autos und du kannst 2-3 Minuten daneben stehen und gucken, wie diese Autos sich vielleicht einen Meter bewegen oder zwei. Und bevor du dann mal gnädigerweise über die Straße kannst. Und das ist offensichtlich, ist das so auch dieses, dass Fußgänger echte Teilnehmer sind, die auch gerne irgendwann mal irgendwo ankommen wollen und nicht nur Autofahrer irgendwie, die hier Grünphasen haben sollen, weil die irgendwo hin wollen, sondern dass auch ich irgendwie gerne mal nach Hause kommen würde, obwohl ich gerade nicht in einem Auto sitze. Das scheint in der Denke von Stadtplanern zurzeit noch nicht vorzukommen. Also das finde ich echt irre. Ich finde das. Und so auch in Berlin jetzt mit wenn man irgendwo durch die Linienstraße, ist eine Fahrradstraße, es gibt ja eine Handvoll Fahrradstraßen in Berlin, wo ja offensichtlich nie mal ein Polizist vorbeikommt, um zu prüfen, dass da tatsächlich keine Autos
durchfahren. Ja, Fahrradstraße heißt nicht, dass Autos durchfahren dürfen.
Anliegerverkehr.
Nee, es dürfen alle durchfahren, aber sozusagen Fahrrad sind irgendwie privilegiert oder sowas.
In welcher Form?
Ich weiß es auch nicht, aber ich habe auch so eine Fahrradstraße, wo ich immer sozusagen auch sozusagen zu meinem Fahrrad oder zu meinem Weg immer fahre. Das war sozusagen so ein großes Fahrradsymbol da drauf, ne?
Genau. Ja.
Aber da fahren dann halt auch Autos und irgendwie bist du da irgendwie als Fahrradfahrer Verkehrsteilnehmer erster Klasse oder so. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall fahren da auch Autos durch irgendwie. Also die werden auch nicht kontrolliert. Also
ich bin neulich mit Kolja durch eine Spielstraße gefahren. Also er war auf dem Fahrrad, ich war auf dem Fahrrad und mir kam ein Auto entgegen. Und der Autofahrer in seinem Audi A4 oder A5 hat mich angebrüllt, wie ich dann auf die Idee komme, ein Kind auf der Straße fahren zu lassen.
Unglaublich.
Also wirklich, wirklich angeschissen.
Ganz ehrlich, und ich denke mir irgendwie bei jedem 10. Autofahrer, den ich in Berlin sehe, dieser Mensch ist moralisch nicht geeignet, ein Auto zu fahren. Der müsste den Führerschein abgeben und nie wieder die Chance bekommen, wieder vor, hinter einem. Ich meine, ganz ehrlich, also ich finde, wir sollten, ich finde, man sollte nicht von heute auf morgen alle Autos verbieten, ja. Yeah. Aber man kann so viel tun, das Autofahren wirklich, wirklich, wirklich schwer zu machen. Erstens, die StVO für Autofahrer massiv zu verstärken. Also wenn du als Polizist oder so etwas halt so einen Regelverstoß siehst, wie ein Typ, der halt irgendwie so irgendwie mitten in der Stadt Vollgas gibt oder so einen Scheiß oder irgendwelche waghalsigen Manöver machen, Lappen weg, nie wieder. Das war's. Tschüss, auf Wiedersehen. Viel Spaß mit deinem Auto, kannst du verkaufen. Ja, also ich bin dafür knallhartes und brutales. Ich bin dafür ein brutales Vorgehen. Und Parkplätze sollten wahnsinnig teuer werden. Es sollte keinen Parkplatz geben in dieser Stadt, der nicht richtig viel Geld kostet. Und auch für Anlieger.
Da stimme ich mit dir ein. Warum wird eigentlich so ein Parkplatz fürs Auto subventioniert? Wenn ich eine Wohnung miete, dann zahle ich hier 10 Euro pro Quadratmeter. Wenn du da deine Karre draußen hinstellen willst, dann nimmst du 8 Quadratmeter in Beschlag oder sowas und du zahlst einen Anwohnerparkausweis, der 30 Euro im Jahr kostet. Wenn das, lass das 100 Euro im Monat sein. So, muss ja nicht mehr irgendwie, also es gibt ja wirklich, ich glaube ja sofort, es gibt viele Leute, die sind aufs Auto angewiesen und die sollen meinetwegen auch ein Auto haben. Aber 80% der Leute sind nicht aufs Auto angewiesen. Und ich finde das, ich finde so diese ganze, ich hätte ja gern, dass erstmal ein Tag im Jahr, wo einfach nicht Auto gefahren werden darf. Wo man mitten auf der Straße Inline-Skater fahren kann oder mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad, einen Tag im Jahr. Nö,
also ich würde tatsächlich irgendwie hingehen und einen Großteil der Straßen in der Innenstadt, nicht alle, aber einen Großteil der Straßen, nicht die Hauptverkehrszubringer, aber zum Beispiel sowas wie die Falkensteinstraße, einfach kein Auto was zu suchen.
Ja.
Das macht man einfach dicht. Ja, nimmt man eine von den Straßen, die irgendwie da halt auch sozusagen vielleicht notwendig ist, das wird dann halt, die wird dann ausgebaut, das wird dann eine richtige Straße, da können dann die ganzen Autos auch irgendwie durch, ja. Aber sonst, diese ganzen kleinen Straßen sind einfach bam, da kommen keine Autos, dürfen auch keine parken, ja. Das wird einfach mal eine Fußgängerzone.
Ich fahre regelmäßig durch die Münzstraße, das ist in Mitte, so eine super winzige Straße, die irgendwie, wo ein Verkehr ist jeden Tag, wo ihr auch so denkst, warum tut ihr euch das an jeden Tag? Also was reitet euch dazu, ich fahre da zum Glück auf der Straße nur 15 Meter, aber für diese 15 Meter brauche ich auf dem Fahrrad irgendwie 30 Sekunden, weil sie immer von irgendwelchen verstauten Autos geradezu geparkt ist, die natürlich dann auch nicht abkönnen, dass da ein Fahrradfahrer schneller vorankommt, weil wo kämen wir da hin? Und ja, also das ist so, das also finde ich auch.
Autofahren muss unbequem werden, es muss teuer werden, es muss krass geahndet werden in der StVO. Es muss auf allen Ebenen bekämpft werden, es muss in bestimmten Bereichen verunmöglicht werden und verboten werden. Und es muss einfach keinen Spaß mehr machen. Und dann kriegt man die Autos aus der Stadt gedrängt, weil dann auch ganz viele Leute eben freiwillig umstellen werden auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf Bahn. Und dann können wir halt irgendwie, weißt du so, wir sind mittlerweile, also ich glaube auch der Fahrradverkehr hat unfassbar zugenommen, ne? Also als ich vor 10 Jahren hergezogen bin, Da war halt, wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, zum Alex geradelt bin, dann sind mir irgendwie, keine Ahnung, 5 Leute begegnet auf dem Fahrrad. Mhm. Ja. Mittlerweile ist es wirklich nervig fast, ja, weil man halt sich diesen kleinen Fahrradweg dann irgendwie mit ganzen Rudeln von Fahrradleuten irgendwie teilen muss. Und es ist wirklich eng teilweise, wie man sich da irgendwie so auf diesen engen Fahrradwegen dann halt irgendwie mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten dann irgendwie überholen muss und dies und jenes. Es ist wirklich nervig geworden. Und ich denke mir halt mittlerweile, warte mal, das ist da links neben mir, ne? Diese Straße, das wäre doch mal richtig viel Platz für uns Fahrradfahrer. Also ja. da könnten wir dann auch irgendwie relativ bequem irgendwie alle miteinander machen. Es gibt ja immer dieses, das ist auch ganz interessant, also ich mag ja diese Critical Mass, also wo dann halt immer sozusagen so eine Art angemeldete Demo, wo dann alle mit dem Fahrrad irgendwie halt gemeinsam fahren und dann die Straße für sich haben. Ich glaube, das ist halt allein deswegen wichtig, weil die Leute, die dabei sind, halt einfach mal erleben, wie das ist, wenn diese Straße einem gehören würde, ja, als Fahrradfahrer.
Ja, das würde ich auch gerne mal mitmachen, das stimmt. Das wäre
ja, nee, also das habe ich auch schon mal gemacht und, wirklich ein geiles Gefühl. Also wirklich sozusagen, boah, ey, so könnte Fahrradfahren sein, ja?
Ja.
Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch gerade um diesen Umschaltpunkt für dich zu finden im Kopf, ne?
Ja.
Von einem, du weißt zwar rational, dass irgendwie irgendwas falsch läuft, ja? Aber auch wirklich sozusagen dieses Gefühl zu bekommen, brauchst du halt tatsächlich auch mal solche, ich sag mal so begehbaren Utopien, ja? Was die Critical Mass halt hier irgendwie herstellt.
Ja.
Oder wie wir damals, ich habe das ja mal auch mal erzählt im Podcast letztes Jahr, wo wir diesen Friedelwald gemacht haben, ja. Das war ja auch, die Utopie einer Stadt, einer autofreien Straße, ja, wo irgendwie wir alle gemeinsam den Ort nutzen und den auch noch begrünen irgendwie und wo wir plötzlich auf der Straße Bäume pflanzen können, ja. Also ich glaube, solche Räume, zu schaffen, um halt so eine Imagination anzustoßen und möglich zu machen, damit man wirklich fühlt, warum das gerade falsch ist, ja? Das ist, glaube ich, wichtig.
Ich fahre jeden Morgen die Schönhauser Allee runter und die ist so gegen 9 Uhr morgens, hast du da, ich würde sagen, 3 bis 4 Mal so viele Radfahrer wie Autofahrer auf der Strecke unterwegs. Und die sind schneller unterwegs, obwohl sie nur 1,20 Meter haben und die Autofahrer irgendwie 2 Spuren und jede Spur 2,50 breit ist oder sowas. Und wo ich mir wirklich auch jeden Morgen denke, warum können wir nicht eine Spur davon an die Radfahrer übergeben? Mhm. Fertig. Dann haben die Fußgänger ein bisschen mehr Platz, von denen es auch sehr, sehr viele gibt.
Ja. Und gerade auf der Schönhauser kommt es echt vor, dass man teilweise echt auch fast einen Fußgänger übermangelt. So.
Das ist, ja, und
Radfahrer, weil es halt so eng ist. Es
quetschen sich alle damit eben diese relativ wenigen, die dann aber auch immer so, das ist ja, wenn man irgendwo Diskussionen erlebt, so, ja, und ein Auto, wie soll das denn gehen? Das habe ich ja irgendwann mal über Oregon gesagt, als in Oregon dieses Gesetz eingeführt ist, dass man nicht mehr selber tanken, also dass man selber tanken darf. Das haben die irgendwie 2018, wurde in Oregon das Gesetz eingeführt, aber wie soll das gehen? Da geht doch ständig eine Tankstelle in Flammen auf und so, das kann doch nicht gut gehen. In 48 anderen Staaten läuft das absolut problemlos. Genauso hier mit den Autofahrern. Also, das geht doch, man kann doch gar nicht einkaufen ohne Auto. Das ist doch vielleicht auf dem Land nicht, okay. Aber in einer Stadt? Ja.
Aber
guck dir das nicht rum an,
machen. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, also so empirische Untersuchungen über psychologische Effekte von Gesetzgebung. Und zwar ist es so, dass wenn du so eine kontroverse Gesetzgebung hast, wenn du vorher sozusagen polst, also wenn du vorher Meinungsumfragen machst, so wie die Gesetzgebung ist, die einen sind irgendwie dafür und die anderen sind total dagegen und die einen, und vor allem die dagegen sind, die sind halt so, Welt und wird untergehen, wenn wir diese Gesetzgebung irgendwie haben und so weiter und so fort. Und dann, wenn du dann halt sozusagen das Gesetz dann in Kraft tritt und dann irgendwie ein paar Jahre später sozusagen die gleichen, sozusagen nochmal so eine Umfrage machst, dann sind plötzlich alle total dafür und total glücklich mit dem Gesetz. So ein Beispiel.
Ist das diese Normative des Faktischen oder wie das heißt? Oder?
Also so ist das mir nicht im Kopf, also so als den Begriff habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist halt einfach, am krassesten kannst du es sozusagen sehen bei der Anti-Raucher-Gesetzgebung, ne?
Yeah.
Also wo dann halt irgendwie halt bundesweit verboten wurde, irgendwie in Kneipen zu rauchen. Und was da nicht alles für Kulturuntergänge prophezeit worden sind, ja. Genau, Berlin hat es ja ein bisschen rausgewunden.
Glühlampen, als die EU die Nicht-Energiesparlampe
hat.
Die FAZ hat eine Kaskade an Weltuntergangsszenarien. Die FAZ
sieht sowieso überall den Untergang.
Es gibt
auch
es,
bei der neuen Rechtschreibung. Ne? Das war ja auch so
eine neue Rechtschreibung.
Also, da, also die FAZ hat ja wirklich aus Protest jahrelang noch mit der alten Rechtschreibung weitergemacht. Es ist so lächerlich, ne? Aber auf jeden Fall, und ich bin mir hundertprozentig sicher, ja, wenn du jetzt sagst, irgendwie autofreie Innenstädte, sagen die alle, du spinnst doch, irgendwie hast du sie nicht alle, irgendwie, wir brauchen das Auto, das geht auch gar nicht anders, bla bla bla. Und sobald du es hast, sagen alle so, wow, warum war das nicht immer so? So wie du jetzt irgendwie in eine Kneipe gehst und oder zumindest ein Restaurant in Berlin, ja, irgendwie. Und ich glaube ganz ehrlich, ja, wenn du jetzt als Berliner in ein Restaurant gehen würdest, es wäre einfach verqualmt, würdest du denken, so, what the fuck, was ist hier los, ja? Oder ich meine, wenn du heute überlegst, dass halt früher Leute im Flugzeug geraucht haben, ja. es ist oder im Büro, ja.
Ja.
Also, das war völlig normal. Und ich glaube, das habe ich auch in einem Tweet geschrieben, ja, es braucht diesen Punkt, wo du den Wahnsinn des Normalen als Wahnsinn verstehst, ja. Also, wo du wirklich einfach aufwachst und sagst so, ja, wir haben uns dran gewöhnt, dass irgendwie die gesamte Stadt irgendwie mit Blech vollgestellt ist, ja.
Ja.
Aber nein, das ist nicht normal. Es ist komplett durchgeknallt. Es ist falsch.
Das ist
fucking falsch.
Das finde ich so irre wieder den Leuten. Ich finde ja auch, wie so gegen Elektroautos, von Autofahrern gegen das Elektroauto angekämpft wird. Das ist, wo ich bin jetzt bei so einem Carsharing-Anbieter, die haben nur E-Golfs. Und der E-Golf ist kein schönes Elektroauto, muss man ganz klar sagen. Das ist ein Tesla oder so oder ein BMW i3 oder ein Chevy Bolt ist tausendmal besser als dieser E-Golf. Aber er ist trotzdem jedem Benzin- und jedem Dieselauto dramatisch überlegen. Du stehst an einer Kreuzung und das einzige Geräusch, was du hörst, ist der Motor von dem Auto neben dir. Allein diese Erfahrung zu machen, was das für ein Lärm ist, der Gestank, die Verbrauchskosten, dieses One-Pedal-Driving, also dass man einfach nur den Fuß vom Gas nimmt und das Auto bremst selbstständig ab, weil es die schon dann, also weil man nicht bremsen muss, sondern wegen der regenerativen Energie. Das ist, du sitzt in so einem Elektro-Ding und denkst dir, what's there's not to like? Also klar, wenn man Autofahrer ist. Ich finde, man kann auch mehr als genug Kritikpunkte an Elektroautos haben, weil sie lösen all diese Probleme, die wir gerade aufgezählt haben. Null.
Also nicht alle, aber einige.
Die wichtigsten, also dass der Raum weg ist und so weiter und dass die Todesopfer und so, das lösen sie alles nicht. Also ich bin kein großer, also ich finde Elektroautos besser als Benzinautos. Aber sie sind nicht die Lösung. Aber wenn man das Auto für die Lösung hält, wovon es ja noch mehr als genug Leute gibt, dann muss man das Elektroauto für die Lösung halten, weil es ist rundum geiler. Aber offensichtlich haben die Leute so wenig Fantasie, dass sie nicht mal auf die Idee kommen, dass, hey, ich muss nicht mehr an die Tankstelle fahren, die Karre macht nicht mehr so einen Krach, fährt sich wesentlich einfacher und stinkt nicht mehr so, dass das ja irgendwie in Kombination doch durchaus ein ganz geiler Vorteil ist. Und das ist, ich bin immer wieder beeindruckt, wie wenig Fantasie die Leute haben. Dass man jetzt, dass nicht jeder sofort leicht zu begeistern ist von der autofreien Innenstadt. Okay. Kann ich nachvollziehen. Also ich find's auch geil, ich find's definitiv aber es gibt Leute, die fahren gerne Autos. Aber wenn man gerne Auto fährt, dann sollte man gerne Elektroauto fahren wollen und nicht halt irgendwelche, also allein schon wegen der Beschleunigung.
Ja, das ist schon geiler auf jeden Fall.
Und das ist ja, das ist sowas, was ich, so wie oft du bei, gerade in Diskussionen mit irgendwelchen Konservativen so, ja, das ist falsch, nee, das ist recht, das ist das Gesetz. Ja, aber das Gesetz kann nicht falsch sein.
Aber was ich auch nochmal spannend finde, so von über die Verkehrsgeschichte, ne? Elektroautos mal hin und her. Ich finde, ja, schon seit immer, habe ich glaube ich auch schon in diesem Podcast schon mehrmals gesagt, wenn wir über Elektromobilität reden, dann wird viel zu viel Aufhebens um das Elektroauto gemacht. Ich glaube, die Lösung und auch die aktuellen Entwicklungen, spannenden Entwicklungen liegen tatsächlich in ganz anderen Elektromobilitätskonzepten. Ne? Ja. Also was jetzt zum Beispiel gerade, ich hatte jetzt gerade letztens, wollte ich mit Jörg zusammen eine kleine Radtour machen zum Müggelsee. Ne? Mhm. Und er hatte halt sein komisches altes Scheißfahrrad und irgendwie ist da ständig die Wettkette abgesprungen. Jedenfalls haben wir so auf der halben Weg irgendwie gemerkt, so du irgendwie, nicht auf dem halben Weg, aber irgendwie so gerade, wir sind gerade erst losgefahren, irgendwie mit diesem Rad macht das keinen Sinn, jetzt irgendwie da irgendwie den ganzen Weg zum Müggelsee zu machen. Und dann ist Jörg einfach spontan umgestiegen und hat sich so eins von diesen Uber-Rädern,
diese Jump-Bikes, genau. Die sind der Hammer.
Die sind geil, ne? Und er hat sich halt einfach sozusagen so eins irgendwie mit der Uber-App da irgendwie gedingst und dann, der ist mir die ganze Zeit irgendwie weggefahren, ne? Irgendwie so plötzlich so. Und er meinte so, das wäre super, super geiles Fahrgefühl irgendwie, weißt du, so völlig anstrengungslos einfach irgendwie.
Es ist unfassbar.
Einfach völlig anstrengungslos.
Das sind auch die einzigen. Also ich habe ja so mit Lime, also diese Grünen, die haben die ja auch und die sind furchtbar, deren Elektroräder. Und dieses Uber-Bike, das ist, also diese Jump-Bikes, die sind
super. Ja. Das ist wirklich. Ich habe das dann auch immer getestet bei Jörg und ich fand das auch ziemlich geil. Aber ich meine, das ist der Punkt, weißt du, so, klar, ich meine, nicht jeder ist irgendwie sportlich und ist irgendwie sozusagen vielleicht auch im Alter oder in der Kondition jetzt irgendwie seinen 10 Kilometer Radweg da irgendwie mit dem Fahrrad herzudingsen, so, ja. Aber zum Beispiel so ein aber so ein Elektro-Bike, ja, das überbrückt halt wirklich so eine Lücke von ganz, ganz vielen Leuten, die vielleicht vorher aufs Auto angewiesen waren oder sich eingeredet haben, aufs Auto angewiesen zu sein, weil sie irgendwie für sie Fahrradfahren nicht in Kram passte, so, ja. Aber mit einem Elektrobike so, weißt du, da kommst du dann an, also für manche Leute ist ja zum Beispiel sagen irgendwie, du, natürlich kann ich auch Fahrrad fahren, aber du, puh, dann komme ich irgendwie schon aus der Puste bei der Arbeit an, bin durchgeschwitzt, brauche noch irgendwie
genau.
Ein T-Shirt, muss ich mich dann irgendwie umziehen oder vielleicht so irgendwie duschen oder sowas,
ja. Punkt, ist ja durchaus,
aber so ein Elektrobike, sowas, da kommst du an und bist nicht durchgeschwitzt und du bist irgendwie, du bist nicht irgendwie aus der Puste und...
Ich bin, als wir bei der WWDC-Keynote waren, bin ich von Evenly mit so einem Ding hier nach Hause gefahren, weil ich halt kein Fahrrad dabei hatte, weil ich mit Kolja hingefahren bin und ich bin wieder zurückgefahren und das hat 20 Minuten gedauert, das war viel, viel schneller als mit der Bahn, da hätte ich irgendwie eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Zeit, und das war unfassbar, es war natürlich auch ein schöner Sommerabend und sowas, das ist natürlich ideales Fahrradfahrwetter, aber ich bin da auch so durch den Friedrichshain, über den Berg gefahren, der normalerweise schon echt durchaus ein bisschen anstrengend ist und so, halt so total entspannt hoch und runter und ich bin hier angekommen, als ob nichts gewesen wäre.
Oder Elektrolastenbikes, ja, das ist dann halt auch zum Beispiel, ich muss jetzt irgendwie, ich muss aber immer so viele Sachen transportieren, da kann ich nicht mit dem Fahrrad oder mit Kindern transportieren, genau, Kinder, so ganz typisches Beispiel, ja. Elektrolastenrad, bam, kannst du halt plötzlich irgendwie, sozusagen hast du die Vorteile von einem Fahrrad und die von einem Auto halt kombinieren. Klar wird es dann immer noch Leute geben, die irgendwie, für die das immer noch nichts ist und die ein Auto wollen und brauchen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das sind die Schritte, die halt dann sozusagen diese Gruppe immer kleiner werden lässt, die eigentlich wirklich aufs Auto angewiesen sind.
Was ich ja immer wieder sage, wenn ich Autofahrer wäre, hätte ich doch ein Interesse dran, dass jede Alternative zum Auto so geil ist, wie es irgendwie geht. Damit möglichst wenig Leute Auto fahren, damit ich weniger im Stau stehe. Ja, wenn ich Autofahrer wäre, würde ich doch total drauf abgehen, wenn da die Fahrradwege wären, damit endlich mal ich nicht den ganzen Tag im Stau stehe. Aber auch dazu reicht's ja nicht. Das ist ja viele, die dann, jetzt wird was für Radfahrer gemacht. Ja, ist doch geil für dich, wenn du, gerade wenn du keinen Bock hast, jemals umzusteigen.
Ja. Naja, also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier sozusagen König von Berlin würde, dann hätten die Autofahrer wirklich nicht mehr viel zu sich freuen, egal welche. Also klar, ne, irgendwie, aber ich würde halt sozusagen von zwei Seiten das Ganze angehen. Also ich würde halt sozusagen
von vorne reintreten und von hinten reintreten.
Also sozusagen Nicht-Automobilität würde ich halt massiv fördern und Automobilität würde ich halt massiv bekämpfen, aktiv. Mit vielen, vielen, vielen Maßnahmen. Auf allen Ebenen würde ich das bekämpfen. Und ich würde autofreie Stadt zumindest irgendwie, mein Ziel wäre es, innerhalb von 2 Jahren den Autoverkehr in Berlin auf ein Drittel zu reduzieren.
Meine Pläne für wenn ich König von Deutschland wäre, sind nicht ganz so konkret wie deiner, also insofern könnte ich jetzt keine exakte Timeline vorlegen.
Wählt mich
zum ewigen Diktator.
Zum ewigen Pfarrerdiktator.
Was ich ja immer wieder spannend finde an diesen ganzen Gedanken, wenn man den einmal angefangen hat zu entwickeln, nämlich das, wie viel wir auch opfern für diese Automobilität, also wie das dann auch von Arbeitgebern.
Ich verstehe nicht, wir haben Rot, Rot, Grün, warum machen die das nicht einfach mal?
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Das ist,
die haben ein paar interessante und gute Sachen gemacht, ne? Aber sie trauen sich nicht. Das ist das Problem, das ich mit den Grünen habe, ne? Sie sind ja eigentlich sozusagen von ihrer Tradition, ihrem Programm eigentlich sozusagen auf der richtigen Seite. Aber ich habe das Gefühl, die Grünen schweben momentan in einer Welle des Erfolgs, ja. Und glauben ganz, ganz fest daran, dass sie auf gar keinen Fall jetzt als Verbotspartei gelten dürfen, damit man sie weiterhin noch lieb hat. Ja, damit Habeck eigentlich Kanzler wird oder was. Also, und ich denke mir, nein, wir brauchen jetzt eine fucking Verbotspartei und genau in dem Moment hört ihr auf, eine Verbotspartei sein zu wollen. Wir brauchen eine fucking Verbotspartei.
Das sehe ich nur begrenzt. Also ich, ja, aber nein, keine Ahnung. Was ich ja, du hattest ja vorhin, dass du harte Strafen machen würdest für. Ich habe irgendwann mal harte Strafen, was funktioniert, sind konsequente kleine Strafen.
Nicht der harten Strafen willen, das muss ich wieder kurz korrigieren, sondern Führerscheinentzug wirklich als Maßnahme, die einfach die Sicherheit dann auf der Straße erhöht, ja. Jemand, der halt irgendwie nicht, der halt amoralisch fährt, zack, Führerschein weg, der wird niemanden mehr überfahren. Das ist einfach eine konkrete, es geht gar nicht um die Strafe, es geht um die konkrete Sicherheitsgewinn, den Typen aus dem Verkehr zu ziehen.
Ich finde das ja, in Berlin gibt's ja quasi keine Verkehrskontrollen für Autofahrer. Und das merkt man der Stadt auch an, nämlich die Autofahrer verhalten sich auch, als ob ihnen keiner was könnte. Und das führt dann halt dazu, dass halt, jetzt gab's ja diesen berühmten Fall da auf dem Kudamm, wo da ein Rentner tot gefahren ist.
Dieses Rennen, das sie da gefahren haben, ne, ja.
Dieses Rennen und wo dann der Fahrer dann wegen Mordes eingegangen ist. Was ich ja wirklich schon, also ich meine, ich bin natürlich kein Anwalt und
den Fall hätten sie bei Lage der Nation immer schön durchanalysiert.
Aber ich halte das für extrem gewagt, einen Autofahrer, der einen Unfall baut, egal wie selbst verschuldet und wie.
Also Uwe Bummer hat das relativ gut durchargumentiert. Also es
gibt halt das Mordmerkmal da sind.
Es gibt ganz klare Mordmerkmale, die von der Justiz sozusagen vorgegeben werden und die konnte man alle abhaken. Also das erklärt er mal ganz gerne, das ist halt sozusagen die öffentliche Meinung glaubt immer, dass ein Vorsatz dafür da sein muss, ne? Ich glaube, das haben wir so ein bisschen aus dem amerikanischen Justizserien. Aber Vorsatz muss nicht dabei sein. Also es kann auch und in dem Fall war es halt so, dass du sozusagen den Tod eines Menschen billigend in Kauf nimmst, ja. Und
okay.
das war halt.
Wäre es automatisch Punkt. Totschlag. Aber okay, ich, wie gesagt, kein Jurist, ganz offensichtlich, lag daneben, weil der Jurist hat mir anders dargelegt. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass so eine besonders harte Strafe für diese eine Tat, aber die 10.000, 100.000 kleinen Vergehen pro Tag einfach so, das wird nicht zum Ziel führen, sondern es würde halt zum Ziel führen, wenn man diese Kleingeschwindigkeitsüberschreitung, dieses Parken auf dem Fußgängerweg und so auf dem Fahrradweg, ich meine, das ist ja wirklich Hobby geradezu, weil es passiert ja offensichtlich nicht. Es hat ja offensichtlich einfach keinerlei Konsequenzen, wenn du das machst.
Da bin ich aber voll bei dir und deswegen bin ich für eine Auto-Totalüberwachung. Die Dinger haben jetzt alle schon GPS und den ganzen Kram haben sie alle drin. Ja? Warum das nicht direkt an den Staat senden und der dann einfach automatisch Strafzettel rausschickt? Ja?
Das wäre wahrscheinlich sogar DSGVO-konform, weil der Staat darf ja alles.
Nö, ist mir scheißegal, Datenschutz war mir schon mal egal. Also wenn es einen Surveillance-Albtraum geben sollte, dann für Autofahrer. Sorry, aber das ist einfach, die haben einfach fucking eine große Verantwortung, ja, ich meine, mal ohne Scheiß, diese ganzen Verkehrstoten und die meisten dieser Verkehrstoten kommen dazu durch unsachgemäßes und verantwortungsloses Autofahren zustande, ja. Das heißt mit anderen Worten, ja, fuck nochmal.
Betrunkenes
Autofahren.
Es geht
hier um Menschenleben. Natürlich wirst du hier überwacht. Und zwar 24/7 und jeder einzelne Tritt, den du da tust in deinem scheiß Auto. Ja. Das hast du einfach gefälligst hinzunehmen. Ansonsten nehmen wir deinen scheiß Führerschein weg und deine Karre kommt auf den Schrott. So. Das ist einfach mal so. Ich bin ein Anti-Autofahrer-Diktator.
So weit will ich nicht gehen. Also wählt mich, falls ihr vielleicht doch nochmal gelegentlich Auto fahren wollt. Aber so dieses, dass man die Städte mal autofrei sich denken sollte und dass das ja überhaupt gar kein Albtraum ist, sondern dass mitten auf der Straße zu laufen ja durchaus auch ein Traum sein könnte und nachts nicht aufzuwachen, weil draußen Autoverkehr ist. Und dass man dann auch entsprechend die Städte natürlich dann anpassen muss, dass man dann zum einen den Nahverkehr massiv ausbauen muss, aber vielleicht auch eben stärker die Städte so machen, dass sie wieder erlaufbar sind. Das ist ja so diese Städte im Altertum, die halt alle erlaufbar waren, weil halt das...
Bis in die 30er Jahre waren die erlaufbar,
ja.
Ne? Also,
ja,
das hat sich ja erst irgendwie nach dem Krieg irgendwie verändert. Ja.
Und das ist ja keine Magie. Das ist ja, das kann ja, also
eine Entscheidung,
meine Hoffnung,
gewesen. Ganz klare politische Entscheidung.
Genau. Und die Frage ist halt, hat es uns das, ich finde es ja auch immer wieder erstaunlich, dass Autofahrer sich darüber aufregen, dass Autofahren so teuer ist. Also ja, es gibt die Autofahrer auf dem Land, die brauchen ihr Auto und es gibt diese, aber es gibt auch sehr viele Leute, für die ist das einfach ein Luxusobjekt. Oder ein nice to have. Und das ist eines der teuersten nice to haves, was man irgendwie haben kann. Und die Antwort kann einfach sein, kauft es nicht. Wenn es euch zu teuer ist, kauft es doch einfach nicht. Man braucht es nicht. Also zumindest Leute, die in Großstädten wohnen oder in Städten wohnen, was mittlerweile hinreichend viele Leute sind in diesem Land. Und das ist...
Ich meine, ich einfach ein ehrliches Angebot machen, ja? Leute, ihr habt so viel Geld, dass ihr euch ein BMW vor die Haustür stellt, weil ihr auf dem Land wohnt und deswegen da auch nicht wegkommt, ja. Nehmt doch einfach diese 50.000 Euro und die nehmen wir jetzt als Start als Steuern ein, um damit euch ein ÖPNV zu bauen, der halt gut genug ist, um das Auto zu ersetzen. Was haltet ihr denn davon? Ja. Gib mal her,
ja, also ich,
komm mal her, komm, gib mal her, die 50.000. Komm, gib mal her. Wir machen das, wir regeln das. So.
Aber das finde ich tatsächlich ein spannendes Phänomen. Das ist ja auch öfters mal so in amerikanischen Diskussionen, so dieses, wo es so Freedom und so, das ist ja immer das beliebteste Argument ist. Und wie oft Leute lieber bereit sind, irgendwie 10.000 Dollar aus eigener oder Euro aus eigener Tasche zu bezahlen, als dem Staat 5.000 zu geben, damit das für alle macht. Und also so Krankenversicherung oder sowas, wo halt Leute, und es gibt halt unfassbar viel so an Infrastruktur und sowas, die wäre einfach wesentlich günstiger, wenn der Staat sich für einen übernehmen würde. Aber ich halte das auch, also das ist ja was ich in den USA, vielleicht weil ich älter geworden bin, aber diese konservative Sichtweise auf dieses, der Staat darf nicht zu groß werden, finde ich, da ist was dran, ist zumindest ein bedenkenswerter Punkt. Aber so prinzipiell kann der Staat einige Sachen sehr, sehr gut machen, aber selbst die darf er nicht machen, weil man lieber, ja, also.
Ich finde, der Staat hat einfach.
Weil die Leute die Rechnung einfach
machen. Der Staat hat sich einfach nicht einzumischen in das Leben der Radfahrer. aber.
Nur rund um Bett
aber,
machen.
Aber, die Autofahrer, die muss ja komplett, muss es ein Orwellscher Überwachungsstaat mit Repressionsstaat gegen Autofahrern.
Weil ja viele dann auch gerne argumentieren, ja, wieso sollen denn die Fahrradfahrer den Autofahrern vorgezogen? Weil es besser ist.
Ja.
Weil
wir bessere Menschen sind, wir Radfahrer.
Ja, das sowieso.
Wir sind einfach bessere Menschen. Wir sind moralisch überlegen.
Wir haben es verdient. Nee, aber.
Weißt du eigentlich, wie viel CO2 ich letztes Jahr überhaupt eingespart habe? Ja.
du hast aber trotzdem geatmet. Hast du etwa geatmet? Außerdem hast du hier ein MacBook, das ist ja hergestellt mit einer Lithium-Ion. Dafür mussten, das ist auch wie die Autofahrer jetzt, die ganzen, woher diese Meme-Bildchen alle kommen von, oh, wie viel da für die Lithium-Ionen-Akkus sind. Und ich will dieses Problem gar nicht kleinreden, das ist definitiv ein Problem. Aber habt ihr mal gesehen, wo euer Öl herkommt? Ja. Habt ihr mal gesehen, wo 90% aller Kriege entstehen?
Ja.
Das ist ja der Teil, den man noch komplett ausblendet, weil er so leicht auszublenden ist. Aber es ist, und es wäre ja nicht mal, das finde ich halt das so an vielen dieser Sachen, okay, dass ja in manchen Bereichen so Klimawandel zu bekämpfen würde da komme ich nochmal gleich auf ein gutes Thema. da kann man vielleicht ein bisschen kontrovers sein. Dass es echt auch wehtun würde, den Klimawandel zu bekämpfen und so. Und ich verstehe, Leute haben es gerne bequem. Geht mir genauso und so. Aber es gibt halt auch unfassbar viele Bereiche, wo es entweder einfach nur eine Veränderung wäre und man würde sonst keinen großen Unterschied merken oder sogar eine dramatische oder eine deutliche Verbesserung. Und das Radfahren würde ich dazu zählen. Also es ist, ich möchte gar keinen. Wenn du mir ein Auto schenken würdest, würde ich es wahrscheinlich verkaufen, weil ich will kein Auto. Ich habe keinen Bock da, mich irgendwie darum, hier um Parkplätze kümmern zu müssen und mit TÜV und dann noch, weiß der Teufel was, dann muss das da stehen, dann muss ich hingehen und dann ist es nie da, wo ich es gerade brauche, weil ich und so tausende Probleme, die man mit so einer blöden Karre hat. Ich finde so Carsharing, wenn ich mal ein Auto brauche, ist viel, viel günstiger.
Dann lieber ein Mac Pro, ne?
Dann lieber ein... Ja, aber... Komm, das sind die Dimensionen, über die wir reden. So ein voll ausgebauter Mac Pro, so totales Luxusschiff, total geil, ist immer noch billiger als die allermeisten Autos, die da draußen sind. Was für Gelder in diese Karren gesteckt werden.
Ja, sehr krass, ja. Und dabei haben die gerade nicht so viel Prozessor-Power, ne? Das ist echt total abgefahren.
Aber ich gelte mit meinem, du hast ein iPhone X, das hat über 1000 Euro gekostet. So viel kostet dein linker Außenspiegel. Und ich soll so tun, als ob ich privilegiert wäre?
Ja, stimmt schon, ja.
Und also das ist, also ich wirklich, das Phänomen Auto ist, ich gucke mir gerne irgendwelche Auto-Reviews an. Ich finde, technisch finde ich die irgendwie ganz spannend und sowas. Und wie gesagt, ich hole mir auch ein Carsharing-Auto, aber eins selber zu besitzen, warum?
Ja.
Aber anderes Thema. Es gibt ja auch noch ein anderes Thema, wie man leicht das Klima verbessern kann oder seinen Teil dazu beitragen kann, dass es nicht mehr so problematisch ist. Und das ist ja die vegane Ernährungsweise.
Ja.
Darauf wollte ich nämlich schon länger mal zu sprechen kommen. Es gibt ja immer dieses Vorurteil, dass Veganer ja immer innerhalb von 3 Sätzen erzählen, dass sie Veganer sind.
Nö, du hast ein paar Folgen gebraucht.
Ich bin ja auch gar kein Veganer. Meine Frau ist Veganerin und die redet gerade nicht. Und die hasst es wirklich, mit Leuten darüber zu reden, dass sie Veganerin ist oder dass Leute das rauskriegen, weil der Gesprächsverlauf immer absolut identisch ist. Ja, also ich esse ja auch nur noch das Fleisch von diesem einen Fleischer, wo wir wissen, dass das jeder mit dem...
Ich esse auch nur noch das Fleisch von Lidl.
Genau. Jeder ist plötzlich nur noch nie das Billigfleisch, sondern immer nur das. Es ist einfach niemand. Niemand, also außer dir ist niemand dieses Billigfleisch. Alle essen auch von diesem einen Fleischer, ist, glaube ich, bei allen derselbe, den sie alle kennen persönlich und der die Kuh noch persönlich schleichelt. Genau,
der sie vor allem umarmt hat, bevor sie sie umgebracht hat.
Nur wenn sie. Also, nee, die haben Suizid.
Achso. Also, das ist richtig. Die Kuh hat sich mit ihrem eigenen Horn.
Und zwar, weil sie die Schönheit. Weil sie die Schönheit ihres eigenen Lebens nicht mehr ertragen konnten.
Die unerträgliche Leichtigkeit alle. Des Seins, des Gutseins. Ja.
Und ich bin das, was ich habe es getauft, Terrible Vegan. Also ich bin ein sehr, sehr schlechter Veganer. Okay. Mit anderen Worten, ich esse Fleisch. Das ist, glaube ich, das schlimmste Veganertum, was man
ja, kann. Ja, ich kenne das, so wie Maruscha, ne? Die sagte so, ich bin ja auch Veganer, außer dass ich immer, Huhn esse.
Genau. Und Maruscha hat recht. Ja. Weil dran ist halt dadurch, dass meine Frau Veganerin ist, ernähre ich mich, also, ich habe halt keine Lust, jetzt irgendwie extra für mich Wurst zu kaufen und Käse im Kühlschrank vorzuhalten. Darum esse ich so, wenn wir uns zu Hause essen, dann ernähre ich mich auch fast ausschließlich vegan. Und Und das hat sich so ein bisschen in meinen Alltag eingeschlichen. Das war so, als wir noch in Kalifornien gelebt haben, hatte ich mir mal überlegt, so, und ich hatte panische Angst davor, irgendwie einen Tag die Woche kein Fleisch zu essen. So, oh Gott, dann gehe ich in die Kantine und dann esse ich jeden Mittwoch was Vegetarisches. Also hin und wieder mal was Vegetarisches.
Der berühmte, ja.
Ja, ja, so der Veggie Day zu machen. Und jetzt ist halt, und als Diana.
Aber ich hasse das Wort Veggie, das macht mir auch Angst, ganz ehrlich.
Und als Diana.
Veggie hört sich irgendwie nach irgendwie, keine Ahnung.
Als ob
es. Ja, irgendwie, das ist irgendwie. wie Seitan-Schnitzel. Oh, ich hasse Seitan. Oh, das ist so eklig.
Ja, ist kein Seitan. Ja. Fertig. Aber es ist. Und es ist so in meinen Alltag so eingeschlichen, dass ich zwar immer noch, also ich esse jetzt vielleicht so einen Tag die Woche oder alle zwei Wochen Fleisch. So, also eine Mahlzeit quasi pro Woche. Und ich esse mein Fleischkonsum ist fast, also ist mindestens gedrittelt, eher weniger. Und tierische Produkte generell. Und es ist passiert. Das ist das Irre daran. Es ist mir einfach im Wesentlichen passiert. Das ist, also Milch im Kaffee bringt schon mal sehr, sehr viel. Ersetzt man einfach durch Hafermilch, nicht durch
nicht
Sojamilch. Nicht
so
durch. Ja, genau. Es gibt hier diese Oatly Hafermilch, die ist einfach in einem Cappuccino oder in einem so geschäumten Milchkaffee.
Mag ich Mandelmilch, aber die ist sehr teuer, glaube ich.
Ich finde Hafermilch tatsächlich angenehm. In Kalifornien gab es immer nur Mandelmilch, hier gibt es auch Hafermilch. Ich finde Hafermilch, also wie gesagt, Oatly, aber auch andere Marken finde ich sehr, sehr gut. Kostet auch durchaus, also diese Baristas so in diesen Kaffeeläden, die lassen sich das auch, dann zahlt man irgendwie 50 Cent mehr, wenn man mit Hafermilch das ist. Kann ich mir leisten, insofern ist das kein Problem für mich. Ist eigentlich absurd, dass es überhaupt ist. Also wie krass muss Milch subventioniert werden, dass eine Kuh mit Hafer füttern, deren Produkt zu nehmen und das dann in den Kaffee zu machen, billiger ist, als einfach den Hafer direkt in den Kaffee
zu
machen.
Ja, aber ich meine, der Hafer, wie viel Hafer brauchst du, um einen Liter Hafermilch herzustellen? Ne? Ich meine, so
weniger als ich brauche, als Hafer, den ich brauche, um Kuhmilch herzustellen, einen Liter. Also nicht, ja. das ist das ist, diese Rechnungen sind alle absurd. Also das ist, also so vom CO2-Impact her und
ja, glaube ich
wohl,
ja. Also bei Kühen ist ja gar nicht der CO2-Impact, sondern der Methan-Impact halt irgendwie.
Ja.
Das ist irgendwie 300 Mal schlimmer als CO2.
Und ich finde halt auch so
übrigens,
diese ganzen.
Was ich gerade gelernt habe.
Ja?
Wenn wir um Klimawandel reden, dann reden wir vom Treibhauseffekt und der Treibhauseffekt wird in erster Linie von CO2 Überemissionen halt hergestellt.
Okay.
Aber es gibt halt auch andere Gase, die eben auch klimaschädliche Gase sind.
Ja.
Und Methan ist eben eins derjenigen Gase, die zwar nicht in der Menge von CO2 emittiert werden, aber die halt irgendwie einen 300-fach krasseren Impact haben CO2. Und das Krasse ist jetzt zum Beispiel, dass halt irgendwie wird halt von Kühe emittieren eine ganze Menge Methan, weswegen eben Kuhhaltung halt extrem klimaschädlich ist. Aber auch zum Beispiel die auftauenden in den Permafrostböden, zum Beispiel in der Tundra, ist ganz viel Methan gebunden.
Wir sind eh schon.
Genau, und das ist momentan gerade, da schlagen gerade Klimaforscher gerade ganz doll Alarm, weil diese Böden tauen gerade in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auf und das ganze Methan wird freigesetzt und das ist halt richtig krass. Aber was ich jetzt gerade gelernt habe, ist, dass die schlimmsten klimaschädlichen Gase, die es überhaupt gibt, mit irgendwie mehreren tausendfachem Wirkungsgrad von CO2, ja, die stecken in unseren fucking Kühlschränken und Klimaanlagen. Und einer der ganz, ganz wesentlichen Treiber des Treibhauseffektes sind entweichende Gase aus Kühlschränken und Klimaanlagen.
Krass.
Und das einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte zur Bekämpfung des Klimawandels ist eine verantwortungsvolle Entsorgung von Kühlschränken und Klimaanlagen.
Ernsthaft? Ja. Ernsthaft? Krass.
Auch krass, ne? Ja, also ja. Gut. Aber ich wollte, ich habe dich unterbrochen.
Ja, ja. Krass. Ja, und Terrible Vegan. Und ich bin halt über den lächerlichen Leichtigkeit, mit der mir das gefallen. Ich habe irgendwann mit dem Rauchen aufgehört. Das war 10.000 Mal schwerer als so ein bisschen weniger. Diana geht gerade ins Bett. Mach ich mal hier den Fernseher aus. Dieses ist dieses Terrible Vegan, also es ist mir wirklich erstaunlich leicht gefallen und insofern würde ich die Hörer gerne mal anregen, vielleicht sie einfach mal mit dem Gedanken anzufärmen, vielleicht das auch mal zu versuchen. Insbesondere, weil es gibt so viele geile Food Gadgets, so Impossible Burger.
Ja, ich habe ihn immer noch nicht probiert, aber ja. Ich habe vorher von
gehört. Ich habe nie den Impossible Burger 2 gegessen. Der ist nämlich erst Anfang des Jahres vorgestellt worden, mit Versionsnummern. Und der soll wohl wirklich, du hältst zwei Burger nebeneinander, einen aus Fleisch, einen aus Impossible.
Ich habe bisher nur Gutes gehört, auf jeden Fall.
Nicht, sollen wohl nicht. Aber auch der erste, der war so, ich habe den mehrfach gegessen. Das eine Mal war so, und das andere Mal, also es schmeckt nicht wie Fleisch, nicht ganz so. Aber es ist good enough für einen Burger.
Also ich habe gerade halt Burger ziemlich hohe Fleischansprüche, aber ja.
Ja, also ich fand's, also wir haben den öfters mal gegessen bei einem Laden, der heißt The Counter.
In San Francisco, oder?
Das ist eine Kette. In den USA ist ja alles, was halbwegs gut ist, ist ja eine Kette. Gibt einen, falls ihr mal bei Apple vorbeifahrt, im Infinite Loop, ist in der Nähe, also quasi direkt nebenan in Laufweite, da ist nicht viel in Laufweite, ist eine Filiale von diesem The Counter, wo man sehr nett drauf
sitzt. Sind die eigentlich noch da am Infinite Loop, hängen die da noch rum, ja, oder sind die jetzt schon alle emigriert in das Raumschiff?
Das Raumschiff ist voll, aber das heißt nicht, dass Apple deswegen irgendein Büro aufgegeben hätte, okay, darüber hinaus.
Die sind einfach gewachsen, dass sie einfach das Raumschiff auch nochmal voll
sind. Die sind einfach die halbe Stadt, ist wirklich, du fährst durch Cupertino und fährst da irgendwo rum und du hast ein Problem, ein Haus zu finden, an dem nicht ein Apple-Logo findet. Kein Witz. Also das ist wirklich so, die Bürogebäude in der Innenstadt von Cupertino sind quasi alle Apple-Büros. Und ich dachte ja auch, Café Max ist so das auf Infinite Loop, das die Kantine quasi. Davon gibt es auch, ich weiß nicht, Dutzende Café Max, die heißen halt alle gleich. Ja,
da waren wir ja auch.
Ne? Und so, ja. Genau, da waren wir auch. Also wir waren halt im Original, aber das ist, die haben das irgendwie mal die Gelegenheit genutzt, das mal vernünftig zu renovieren, das ganze Ding, aber ansonsten existiert das noch. Und dann kriegt man auch die besseren T-Shirts. Also wenn ihr die Tour macht, dann ja, Apple Park definitiv angucken, ist sehr, sehr cool, muss man gesehen haben.
Da kommt man aber nicht immer noch nicht rein, also da geht man nur in dieses spezielle
Visitor Center, ne? Genau. Ja. Aber das meinte ich, also ja. Weiter drinne war ich auch nicht. Aber das fand ich ganz cool, also einfach da gewesen zu sein. Aber Infinite Loop will man sein, um die ganzen T-Shirts um sich T-Shirts zu kaufen, weil die sind echt ganz, ganz cool. Und die coolen T-Shirts gibt's nur an Infinite Loop und am Apple Park gibt's nur scheiß T-Shirts. Und jetzt gibt's ja auch bei Lidl hier plötzlich dieses Beyond Meat oder wie das Zeug heißt.
Bei Lidl?
Also dieses, das gibt's bei Lidl, ja.
Weiß ich echt. Ist ja geil, da muss ich das auf jeden Fall da mal probieren, weil ich habe es immer noch nicht geschafft irgendwie.
Es gibt bei McDonald's gibt's einen veganen Burger, der ist allerdings scheiße, den würde ich dringend von abraten, der ist wirklich Dreck. Ich weiß nicht, was das für ein Patty ist, aber es ist so, bei Burger King gibt's ja in einigen US-Staaten jetzt Impossible Burger, keine Ahnung, mal gucken. Aber ich finde das so ganz spannend, das zu sehen. Und ich finde so diese Essenstechnologie, ich finde das ja durchaus spannend, weil es ist so, kommt immer so ein Verruf mit, oh, das ist ja alles Chemie und alles ganz, ganz schlecht. Aber irgendwie, wenn sie Kuhfleisch vernünftig hinkriegen, dann kriegen sie auch jedes andere Fleisch hin. Also es kann durchaus sein, dass wir vielleicht in 10, 15 Jahren kein echtes Fleisch mehr essen, also kein tierisches Fleisch. Aber dass man dafür halt neben Kuh und also den leicht haltbaren Tieren auch noch Krokodil hat und Känguru und weiß der Teufel was und Pinguin, um jetzt mal irgendwas, was wahrscheinlich wirklich noch nicht mal gegessen hat, weil es halt einfach
Krokodil geht. Fällt mir irgendwie so ein Comic ein, das ich ganz lustig fand. Da meint halt irgendwie das Mutterkrokodil zum Kindkrokodil, wie macht der Mensch? Und das Kindkrokodil, Hilfe, Hilfe, nicht mein Bein, nicht mein Bein. Okay, ja. Also, aber vielleicht sind die ja auch mit Beyond Meat zufrieden.
Ja. Könnte. Kann. It saves lives. Could be yours. Aber das finde ich, probiert's mal. Ist leichter, als man denkt. Gerade in Berlin. In Berlin ist es wirklich leicht, sich vegan zu ernähren. Es gibt sehr, sehr gute vegane Restaurants. Es gibt eine sehr, sehr große vegane Auswahl. Und hin und wieder kann man mal sündigen und was Vegetarisches essen. Und es ist lustig.
Ich muss an dieser Stelle vielleicht der Ehrlichkeit halber admitten, dass ich nicht besonders weit bin in meinem Veganismus. Ich bin nicht nur ein terrible Veganer, ich bin gar keiner. Ich bin ein großer Fleischliebhaber. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag Fleisch esse, das ist auch nicht der Fall. Ne? Yeah. Also ich versuche auch nicht irgendwie mehr Fleisch zu essen, als ich muss. Aber ich muss sehr viel. Also das ist natürlich Quatsch. Okay. Aber ich habe schon echt immer sehr, sehr viele Fleischgelüste. Und ich habe noch nicht die Kraft gefunden, dem zu entsagen. Und ganz krass, auch ich esse sehr viel Ei. Ich bin ein großer Eierfreund. Das wäre fast noch eine größere Hürde, also jedenfalls was den täglichen Konsum angeht, als Fleisch.
Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen.
Also ich esse so mindestens ein Omelett am Tag.
Ist das gesund?
Ja, also es gab ja früher immer so diese Behauptung mit Cholesterin und bla bla bla, aber irgendwie kam dann irgendwie eine Untersuchung raus, dass das alles gar nicht so wahnsinnig relevant ist.
Okay.
Und der glaube ich ist einfach, weil die jetzt irgendwie etc. Ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, es ist okay.
Ich weiß noch, als wir das letzte Mal zusammen Fleisch gegessen haben und das war im Hühnerhaus.
Ja.
Das ist so ein Hühnerbraterei in Kreuzberg, genau. wo wir früher schon immer waren und dann sind wir da hingegangen und ich habe das ehrlich gesagt ziemlich bereut, da hingegangen zu sein, weil es war es ist halt so ein super fettiges Hühnchen, es schmeckt nicht sonderlich gut.
Das schmeckt
und es war
geil.
Nee.
Geile scharfe Soße ist auch geil.
Die scharfe Soße ist geil, aber man kann auch die Pommes mit scharfer Soße, oder man könnte auch irgendwas anderes mit scharfer Soße essen. Die scharfe Soße, das ist halt das Ding. Dieses fettige Hühnchen.
Aber ich liebe das fettige Hühnchen.
Also das ist einmal im Monat oder einmal im Jahr würde wahrscheinlich schon reichen, irgendwo ein wirklich leckeres Hühnchen zu essen, was durchaus auch noch ein bisschen Muskelfleisch gebildet hat und nicht innerhalb von kürzester Zeit auf solche gigantischen Massen. Und ich finde, bei Hühnchen schmeckt man das inzwischen wirklich durch, dass es wesentlich noch aus Fett besteht und gar nicht mehr irgendwie aus Muskelfleisch oder sowas.
Das Krasse ist ja bei Hühnchen, also insgesamt, das muss ich auch mal erzählen, ich habe so eine krasse Doku gesehen über multiresistente Keime. Mhm. Und eine der ganz, ganz großen Treiber hinter diesen multiresistenten Keimen sind vor allem die Verfütterung von Antibiotika an Masttiere. Ne? Also und allererster Linie an Hühnchen. Mhm. Und was ich nicht wusste, ist, es geht nicht darum, irgendwie diese Viecher halt einfach irgendwie pauschal gegen irgendwelche Krankheiten zu impfen, ne, sondern es geht tatsächlich darum, dass die Antibiotika zu einer erhöhten Fleischproduktion beitragen.
Ach du Scheiße.
Die werden größer. Die werden schneller und die werden einfach schneller größer. Deswegen werden die krassesten Antibiotika an und bei Hühnchen ist der Effekt am krassesten. Ne? Deswegen wird an denen immer alles rein.
Kann man das nicht einfach verbieten? Kann man das nicht einfach
ohne Scheiß
verbieten?
Also das müsste man wirklich ganz dringend verbieten, weil das ist halt wirklich mal ohne Scheiß. Das wird uns, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das wird uns als Menschheit nochmal so richtig mit Anlauf in den Arsch treten.
Nicht, wenn wir vorher wegen Klimawandel ausgestorben sind.
Ja, also ich glaube, es wird ein Mixed-Horror-Szenario, dass wir halt irgendwie in den Überschwemmungsfluten sozusagen schwimmen und dort sich die multiresistenten Keime bilden, die dann die uns dann irgendwie angreifen, sodass unsere Gliedmaßen amputiert werden müssen, weil wir halt keine Antibiotika mehr dafür haben, um die zu bekämpfen. Und das ist, ich meine, man muss sich das einfach reinziehen, was halt, was das bedeutet, ne? Multiresistente Keime ist halt wirklich, du hast eine Entzündung im Fuß und der Fuß muss ab. Das heißt multiresistente Keime. Wir gehen wieder zurück ins 19. Jahrhundert, bevor Penicillin erfunden wurde. Ja, das heißt also mit anderen Worten, Entzündung heißt, das Ding muss ab. Ansonsten Aber billiges Hühnchen, genau. Also das ist also die Verfütterung von Antibiotika an Masttierhaltung ist wirklich der. Also dagegen ist jegliche Form von Umweltverschmutzung, die wir sonst so haben, ist eigentlich fast rational, ja. Das ist wirklich ja völliger Wahnsinn, der da gerade stattfindet und der nach wie vor erlaubt ist. Das ist unglaublich. Und das wird uns richtig ficken. Das wird uns richtig, richtig übel ficken. Ah, so, ich würde gerne jetzt noch als abschließenden Punkt darauf hinweisen, dass ich einen Artikel gepostet habe auf CTL-Verlust über digitalen Kapitalismus. Es geht darum, den digitalen Kapitalismus an sich falsch zu beweisen. Ich habe den eigentlich geschrieben für die Bundeszentrale für politische Bildung. Die haben ein Magazin, das ab und zu rauskommt. Das nennt sich APUZ, aus Politik und Zeitgeschehen. Und für die habe ich das geschrieben. Die haben den Text dann aber um die Hälfte gekürzt. Aus 60.000 Zeichen haben die 29.000 Zeichen gemacht.
Also quasi so ein Tweet.
Ein Tweet, ja. Und aber der ist gut gekürzt. Man kann sich das auch auf der APUZ durchlesen, wenn man nicht so viel Zeit hat. Aber ich habe ganz viel mehr Quellenangaben und so weiter und so fort in dem Director's Cut, den ich auf CTL-Verlust draufgeschrieben habe, habe ich da sozusagen untergebracht. Ein sehr, sehr reichhaltiger Text. Er wurde sehr viel gelobt von den wenigen Leuten, die ihn gelesen haben, weil er einfach so wahnsinnig umfangreich ist.
Und du hast massenhaft extrem positive Kritiken retweetet.
Ja.
Ich bin fast dazu geneigt,
ihn
zu lesen.
Es gibt ja auch ganz viele Leute, ich habe das Gefühl, alle Leute, die ihn gelesen haben, ja. Weil es sind nicht
ja.
viele, also Leute schrecken dann schon davor zurück, so, ne?
Definitiv.
Den Text zu lesen. Aber alle, die ihn gelesen haben, haben ihn nicht bereut, ja. Er ist wirklich gut. Und
Stockholm-Syndrom.
Genau. Also, das sage ich nicht nur, weil ich ihn geschrieben habe, sondern auch, weil ich ihn sehr liebe, den Text. Also. Fünf beunruhigende Fragen an den digitalen Kapitalismus, ist der Text. Ich werde ihn auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, ich würde sagen, damit packen wir es, oder?
Ja. Ja, können wir machen.
Alles klar.
Dann vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Und bis zum nächsten Mal. Wunderschönen Abend. Wir hören uns. Probiert's mal aus mit dem Terrible Veganism.
No. Seid schlechte Veganer.
Seid schlechte Veganer. Das ist
gar keine.
Eben. No. Lest Michis Text. Oder was auch immer auch euch von beiden weniger Aufwand bereitet.
Und fackelt alle Autos ab in eurer Straße. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich meinte, hofft darauf, dass alle Autos in eurer Straße abgefackelt werden.
Ich halte jetzt, außer diesem Lachen, halte ich jetzt mal den Mund und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.